Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Heute zu Folge 27, eine besondere Folge mit besonderen Gast, Wiederholungstäter. Denn heute haben wir neben Dave auch den Jan Brückelmeier mit dabei.
JB.
Grüß dich, Jan.
Hi, grüß dich.
Ja, sehr gut. Grüße nach Amerika.
Und liebe Grüße nach Bochum zum Davey. Wie geht's dir so? Gut. Er hat schon ein Bierchen, sehr schön.
Ja, du hast mir gerade ja schon mit deinem die Nase lang gemacht, da habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Deswegen habe ich mir natürlich standesgemäß passend zur Folge ein Cream Ale gezapft.
Sehr gut, damit hast du auch das Thema der Folge schon verraten. Bevor wir es wieder vergessen, heute soll es um Cream Ales gehen und wir konnten uns, glaube ich, keinen besseren Gast aussuchen, vor allen Dingen, weil er den Zugang zu echten Cream Ales hat.
Den OGs.
Was ja, ja, stimmt, was ja in Deutschland immer noch super, super schwierig ist, wenn man sie nicht selber braut. Und ja, heute wollen wir einfach mal drauf eingehen. Dave und ich haben ja so einen kleinen Narren an diesem Bierstil gefressen. Dave hat mittlerweile schon ein paar mehr gebraut sogar schon.
Ich habe jetzt drei.
Ja, ja, ich habe erst einmal zugeschlagen, will jetzt aber demnächst wieder eins machen.
Und da haben wir auch noch übrigens eine kleine Überraschung für euch, aber dazu später mehr.
Dazu später mehr. Kleiner Cliffhanger, weiter reinhören, genau. Und ja, Jan, bevor wir jetzt direkt loslegen, sollst du natürlich auch die Möglichkeit kriegen, du hast ein neues Buch geschrieben, ne? Und ich durfte auch schon reingucken. Dave, hast du auch schon mal reingeblättert?
Nee, leider nicht. Ich bin noch nicht drangekommen, aber ich werde wahrscheinlich mir auch demnächst mal ein Exemplar besorgen.
Ja, das neue Buch, Bier verstehen, Jan. Erzähl, wie lange hast du dran gesessen? Was hast du damit geplant? Was ist das Ziel?
Also gesessen dran bin ich, ich denke wieder so um die 2 Jahre, also ziemlich genau nachdem das erste Buch veröffentlicht worden ist, ging es eigentlich fast nahtlos über, wobei ich gesagt habe, nie wieder ein Buch schreiben. Viel Stress, aber es ging nahtlos über. Die Idee war eigentlich schon von vornherein da. Also der ursprüngliche Gedanke war, dass beide Bücher umfassendes Bierbuch.
Oh ja, Gott.
Der Verlag und ich relativ schnell festgestellt, es wird nichts. Das
kommt nicht hin. Damit kann man jemanden wahrscheinlich dann erschlagen.
Genau, und im wahrsten Sinne des Wortes. Und da war der Punkt dann einfach, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns im ersten Teil aufs Bierbrauen konzentrieren. Und der zweite Teil ist wirklich mehr, wie soll man sagen, Biergeschichte, aber auch insgesamt Bier einfach verstehen. Also einfach so, wobei ich immer sage, die Quintessenz für mich ist, man sollte Bier nicht so ernst nehmen.
Ja, das sollten sich manche Hobbybrauer auch mal auf die Stirn schreiben.
Bier ist einfach so vielfältig und Bier soll einfach einen Spaß machen. Aber Bier kann so viel und Bier ist so viel und ich würde mich da ungern auf eins beschränken.
Ja, das kann ich, glaube ich, auch so, oder können wir auch so unterschreiben, oder Dave?
Definitiv. Also nur ein Bier, das wäre langweilig.
Ja, genau.
Ja, cool.
Unter anderem eben auch Cream Ale. Cream Ale ist natürlich auch drin, weil Cream Ale, ich wohne ja jetzt dann doch auch schon fast 10 Jahre alles in den USA. Und Cream Ale ist eins der wenigen wirklichen amerikanischen Bierstile. Also man glaubt es gar nicht, weil der Amerika unheimlich viel und unheimlich weit ist in der Craft-Bier-Geschichte, aber Cream Ale ist eins von, man streitet sich manchmal, ob es 3 oder 4 wirklich eingeborene Bierstile gibt, aber Cream Ale ist einer davon.
Ja, genau. Ich glaube, dann wird noch wahrscheinlich Kentucky kommen oder California kommen, dazukommen. Ja,
die beiden, genau. Und dann streitet man sich noch, ob Amber Ale auch ein amerikanischer Bierstil ist oder nicht. Es gibt auch manche Leute, die sagen Pumpkin Ale, aber Pumpkin Ale ist eigentlich kein klassischer Bierstil, der ist relativ modern.
Ja. Das Kentucky Common, kriegt man das? Also gibt es Brauereien, die das wirklich so brauen?
Ja, also es gibt Brauereien, wobei man sagt, und das ist halt immer schwierig, es ist in Deutschland dasselbe ja mit klassischen Bierstilen. Mhm. Es gibt eine Brauerei, die hat sich spezialisiert auf Kentucky Common. Mhm. Und es gibt viele, die sagen, ja, das ist aber nicht das Originale. Das ist ein modernes Rezept. Das ist in Deutschland ja dasselbe. Ich meine, wissen wir, wie in Märzen 1800 irgendwas geschmeckt hat?
Nein, da kann man nur mutmaßen.
Eben. Und auch auch hier die Kritiker können auch nur mutmaßen, wie damals es Kentucky Common geschmeckt hat. Demnach ist es schwierig zu sagen, es ist nicht das Original.
Aber da müssen wir vielleicht auch noch mal in Zukunft mal irgendwann eine Folge zu machen, weil das sind zwei Bierstile, denen habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt. Ich glaube aber, so ein Kentucky Common, so vom Rezept her, klingt das so, dass es mir eigentlich auch sehr gut schmecken würde. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gut schüttbares, ein sehr süffiges Bier. Ich glaube auch teilweise mit Mais, wie ich hier gesehen habe, wird es auch manchmal gebraut, oder Jan?
Es kann gut sein, ja. Also würde zu Kentucky passen, weil ich meine, Kentucky ist Bourbonland und Bourbon ist ja klassisch auch Mais mit verbraut oder ja,
Ja,
verrohrt.
genau. Ja, witzig. Ja, müssen wir auf jeden Fall an einer anderen Stelle nochmal thematisieren, aber wir sind ja heute quasi beim Cream Ale.
Heute geht es wirklich ums Creamy. Aber bevor wir weitermachen, Dave, du hast noch einen Kommentar zur letzten Folge, ne? Den
Ja, genau.
wolltest du unbedingt loswerden.
Genau, also in dem Fall jetzt sogar die vorletzte,
Ah ja, stimmt, die
aber
vorletzte, ja, genau.
genau, weil da hatte ich ja dieses London Brown Porter, dieses Brown Porter Malz von The Swan angesprochen. Das ist so ein relativ neues Malz von denen. Das ist ja eine Mälzerei aus den Niederlanden. Und ich finde, die machen halt auch wirklich gutes Zeug, bei diesen Spezialmalzen vor allem. Aber ich habe gesagt, dass es diastatisch ist, weil ich dachte eigentlich, die haben das wirklich so nachempfunden und die sagen halt auch, die rösten es nicht. Die Darren ist aber relativ hoch. Also es ist kein Röstmalz. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre diastatisch. Ist es nicht, aber man kann es trotzdem mit bis zu, also 5 bis 30% in die Schüttung mit reinnehmen. Das habe ich nochmal nachgelesen, weil da war ich mir unsicher. Und nicht, dass jetzt einer von euch sich da 3 Säcke von gekauft hat und dann
Und dann
das
denkt, er
wäre
kann
blöd.
100% Mischung machen, ja.
Genau, so war es ja eigentlich auch früher, ne? Also,
Ja, also es ist genau der Klassiker, was wir gerade gesprochen haben. Es ist genau der Punkt, Rohstoffe früher, Rohstoffe heute. Wenn du ein altes Rezept liest und da steht drin im Brown Malt und du benutzt das zu 100%, dann hast du heute ein Problem.
da hast du heute wirklich ein Problem. Richtig, genau. Deswegen, ja. Paul, what's brewing? Also, ich glaube, du warst wieder fleißig, ne?
Ich war wirklich fleißig. Also das letzte Folge habe ich ja nur von Berlo erzählt, dass ich dort das Scandale, das Peanut Butter Brown Ale eingebraut habe. Aber ich war auch zu Hause fleißig. Ich habe ein Pale Ale gemacht mit der Lutra Ale habe ich es einfach mal genannt. Relativ klassisch. Habe überwiegend Pale Ale Malz genommen, bisschen Pilsner. Ich glaube sogar, nee, nicht mal, also sehr, sehr hell, also Pale Ale Pilsner, einfach deshalb, weil ich nicht genug Pale Ale Malz hatte. Sonst hätte ich 100% genommen. So ist es noch ein Ticken heller geworden. Und habe dann Chinook und Galaxy verwendet, aber wirklich in homöopathischen Aromagabedosen, würde ich es jetzt mal beschreiben. Also wirklich ganz, ganz entspannt, das Pale Ale. Das ist jetzt nicht super fruchtig oder so. Ich wollte einfach so
Interessant.
einen entspannten Durstlöscher haben, weil zurzeit gibt es relativ viel Gartenarbeit bei uns zu tun. Wir bauen ja um und machen und tun und manchmal braucht man einfach so ein
So ein,
ehrliches Pale Ale. Aus der
genau, so
Flasche
ein
vielleicht auch.
Thirst Quencher.
Richtig, genau. So ein richtig schönen Durstlöscher. Und das mit der Lutra vergoren hat 5 Tage gedauert. 5 Tage, dann
Cool.
war es karbonisiert. Also ich habe es von Anfang an unter Druck vergoren, bei 22 Grad. Habe es dann also bei 22 angestellt, bei 20 Grad vergoren. Und nach 5 Tagen war es durch und karbonisiert. Und dann ist es ins Keg und ein Teil eben in Flaschen gegangen, damit man sich nach getaner Arbeit mal eins gönnen kann.
Ja, cool. Und von den IBUs, wie hoch warst du da? Hast du das auch gerade im Glas?
Nee, das ist mein Maibock. Von dem hatte ich, glaube
Oh,
ich,
der ist aber
erzählt.
klar.
Der
Wow.
diesjährige Maibock, ja,
Boah,
der
der ist
ist
ja noch
jetzt.
klarer, glaube ich, als oder ungefähr gleich klar wie mein Cream Ale. Jetzt mal so
Auch nicht so
umdrehe.
klar wie mein gefiltertes Green Ale.
Nee.
Ist geil,
Aber
wie wir
wir sind
alle
schon
unsere
nah dran.
Gläser in die Kamera halten. Ja, der Maibock ist super geworden, ja.
Aber erzähl noch mal die Fragen noch
Die
mal ganz
IBUs,
kurz.
ich glaube
Ja.
19 oder 20, ganz, ganz low.
Oh, okay, krass.
Ja, also ich wollte wirklich
Interessant.
einen Durstlöscher haben. Also nichts, was irgendwie kantig ist, Aufmerksamkeit erregt, einfach nur getrunken werden sollte es,
Ist es
genau.
denn süß?
Tatsächlich schon. Es hat ein EVG von 84% mit der Lutra. Also 82 ist, glaube ich, das Maximum, was draufsteht. Dann sagen wir mal so ein bisschen Berechnung oder Ablesefehler noch mit eingerechnet. Also über 80, würde ich jetzt mal schätzen. Und trotzdem hat es noch so eine, aber das habe ich mit den Quikes oft, trotzdem so eine süße Vollmundigkeit irgendwie. Ja, genau. Aber ich habe natürlich auch jetzt wenig IBUs, die dagegen stehen, ne?
Denke ich auch,
Muss
ja.
man auch ein bisschen mit bedenken, ja. Genau. Und gestern habe ich ein böhmisches Lager, würde ich es mal nennen. Also ich habe mir Tennenmalz besorgt und ein bisschen Kara Bohemien, etwas Sauermalz, Spitzmalz habe ich auch noch mit reingegeben. Und habe dann mit Hallertauer Tradition gehopft ausschließlich. Ganz, ganz entspannt. Vorderwürze 30 Minuten und 15 Minuten. Und habe das Ganze mit der Godstava Czech Pilsner, das ist glaube ich die CP18, genau, vergoren. Ja. Bei 9 Grad angestellt. Und ich habe heute vorhin geguckt, als ich mit dem Maibock gezapft habe, es blubbert auch. Also angekommen ist sie. Alles gut.
Sehr schön.
Alles schön. Ich glaube, das wird cool. Ja.
Also ich nehme meine Biere ja bloß immer böhmisch, wenn ich zu viel Diacetyl drin habe.
Ja, genau. Und wenn ich habe gestern schon mit dem Daniel Stecklein geschrieben, der hat auch geschrieben, wenn du Diacetyl willst, dann kriegst du es nicht. Aber ich habe ihm geschrieben, die Diacetyl-Produktion ist meine Superkraft. ich krieg das schon hin. Ja, ich habe es auch beim Maischen so gemacht, wie ich es mit der 3470 mache, seitdem ich da so eine Diacetyl-Bombe gemacht hatte. Also ich habe es wirklich die Eiweißrast angesteuert, um so ein bisschen fahren, also freie Aminostickstoffe schon zu kriegen, aber habe es dann direkt durchgezogen, in der Hoffnung, dass das dann funktioniert, wie bei der 3470, da habe ich dann auch immer meine Kombirast gemacht und dann so eine Diacetylbombe produziert und das habe ich gestern auch so gemacht. Also ganz, ganz kurze Eiweißrast, also eigentlich nur tief eingemeischt, würde ich es mal nennen, hochgezogen auf 68, eine Stunde gewartet, abgemeischt, fertig. Genau, ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Ich hatte übrigens eine neue Anlage quasi. Also ja, meine zwei Kessel, aber mich juckt's ja immer in den Fingern. Ich habe die Anlage umgebaut. Gestern kein Brew in the Back, kein Herms, sondern zwei Heizstäbe, also in jedem Kessel einen Heizstab und habe quasi die Maische einfach umgepumpt beim Maischen. Die Würze umgepumpt beim Maischen, so rum. Und habe dann ganz normal geläutert seit Ewigkeiten mal wieder. War cool. Ich hatte eine super klare Würze natürlich, durch das, dass es immer wieder durch das Malzbett läuft, immer wieder gefiltert wird. Und habe es dann rüber geläutert, gekocht, ganz normal. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert als die bisherigen Brautage, die ich jetzt so hatte mit Brew in the Back. Das war schon immer cool, aber es hat auch wieder Spaß gemacht. Ich habe es dir ja auch gesagt, Dave. Wir haben ja kurz telefoniert. Es war mal wieder cool, so richtig am Prozess irgendwie traditionell läutern, machen, tun, war cool. Ja, genau.
Nice.
Ja. Dave, hast du gebraut?
Nur am Freitag mit dem Tommy, dem Tommy Rolf. Genau, ganz liebe Grüße. Und auch um so ein bisschen uneigennützig natürlich unser Cream Ale zu verkosten, damit ich auch ein bisschen was zu erzählen habe. Ich habe es leider vergessen mitzunehmen. Ich war aber auch ziemlich gerädert am nächsten Tag.
Ah, du hast es da gelassen.
Ja.
Ja, das ist ja nur für dich leider. Der Tommy freut sich bestimmt, ne?
Ja, genau. Aber der lässt mir sicherlich noch mal ein paar Fläschchen über. Genau, wir haben am Freitag, ich habe ihn ein bisschen unterstützt. Der hat ein böhmisches, so ein österreichisches Pilsner wollte er machen. Genau, das böhmische Pilsner, das hat man auch verkostet. Aber das österreichische, so eine Art, nicht in Richtung Stiegel, aber wie heißt der da? Wie ist das? Hirz oder Hürz oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Kannte ich nicht, aber hat auch gut geklappt, der Brautag, also alles super, Ausbeute passt und nach 12 Stunden ist schon die Hefe halt angekommen, cool. Also hat man schon so gesehen, leichtes Überweißeln, also kleine Schauminselchen und cool. Bisschen CO2-Bläschen, genau. Ich selber habe jetzt nicht gebraut, weil ich hatte jetzt noch ein bisschen was von meinem Cream Ale über. Ich denke, wahrscheinlich wird im Laufe der Folge das nicht mehr so sein. Sind wirklich jetzt nur noch, ich habe halt am Freitag auch noch mal eine Menge mitgebracht, noch mal so bestimmt 4,5 Liter oder so. Und jetzt sind wahrscheinlich die letzten 1-2 Liter noch im Keg. Und genau, das heißt also, ich kann auch bald wieder brauen. Ich werde auch morgen brauen, einen Styrian Wolf Single Hop Pale Ale. Weil ich glaube, dann dürfte die Tüte auch langsam leer sein und das will ich aber ein bisschen stärker hopfen, also auch so auf ungefähr 33 Bittereinheiten, 34 und im Aroma dann, im Aromabereich dann auch nochmal so circa, was waren das? Ja, so gute 90 Gramm oder so gehen da halt rein, dann auf 20 Liter wird's so knapp. Genau, aber halt auch vorne schön viel Bittereinheiten, dass das halt einfach ein rundes Ding wird, ne? 12 Plato und dann mit der AO9 Pub von Imperial Yeast mit der Fuller's Hefe vergären. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, sonst weiß ich nicht, Kölsch steht ja bald noch bei mir an. Da haben wir auch übrigens die wieder neue Rezepte halt auch bei Patreon hochgeladen. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, auch das Cream Ale Rezept zum Beispiel ist online von mir, von dem, was ich jetzt gerade im Glas habe. Und auch tatsächlich, ja, das Kölsch, was ich jetzt demnächst brauen will. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Das heißt, es ist Wies. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen.
Genau. Nicht, dass wir hier also, noch verklagt werden, Dave.
Genau. Ja, und Jan, weiß ich nicht, bist du durch Umzug und weiß ich nicht was, Internetausfall zum Brauen gekommen, oder?
Nee, ich habe zurzeit nicht mal eine Brauerei. Die ist in Kisten in der Garage. Wir sind ja umgezogen und wir haben ein relativ großes Grundstück. Nächste Projekt, das ansteht, ist einen Stall bauen, weil das Pferd meiner Frau mit einzieht. Und dann nach dem Stall kommt mein Brauschuppen und Werkstattschuppen. Also es wird wohl Sommer werden, bis es soweit ist.
Aber du könntest ja vielleicht Stovetop Brewing für dich entdecken.
Ja, ich könnte auch wieder in der Garage und sowas brauen. Bloß bei uns ist ja, bei uns schneit es gerade wieder und hat so knappe minus 10. Also es ist ein bisschen frischer geworden. Letzte Woche war es schon mal warm.
Wow.
Und daher, ich könnte ja auch hier zum Kollegen zum Brauen gehen oder so, ich komme halt gerade nicht dazu. Also es ist mit Umziehen und ums Haus und so und ja,
wie gesagt, gibt's genug zu tun immer, ne?
Eben, und es ist auch, wir haben ein Stück Wald und sowas mit dabei, also es gibt immer was zu tun.
Ach, geil.
Okay, also das ist ja ein richtig großes Grundstück.
Ja, also 6,5 Hektar ungefähr.
Oh. Okay. Geil, sauber.
Okay.
Da wäre Platz für mehr als nur eine kleine Microbrewery.
Ja, ich habe auch schon überlegt gehabt, das ist bloß in Amerika alles nicht so ganz einfach. Also es muss die richtige Gegend sein und dann sind die Lizenzen zum Brauen, wenn man es einfach aus Spaß macht und sein Bier verkaufen will, relativ teuer. Also du bist ungefähr ein Tausender im Jahr los. Was jetzt für eine Craft-Brauerei kein Problem ist, aber wenn du es halt als Hobby machst.
Ja.
Was ich vielleicht mache, ist Wein, also Fruchtweine und sowas, weil da gibt es so ein uraltes Gesetz, da gibt es dann eine sogenannte Farmlizenz, die kostet $76 im Jahr und dann darfst du es sogar auf deinem Grundstück ausschenken.
Ach, boah, das ist aber großzügig.
Aber das ist ja geil, da hast du quasi eine Schanklizenz für zu Hause.
Das ist so eine Art Buschenschenke praktisch, die es in Österreich gibt.
Ja.
Nicht schlecht,
krass. Cool. Abgefahren. Ja, und dann, eigentlich meint man ja immer, in Amerika ist ja alles so leicht und so, ne, aber ja, anscheinend, also das mit dem auf dem Grundstück ausschenken, finde ich jetzt auch krass.
Also die Gesetze halt gerade, was Alkoholkontrolle angeht, sind halt in Amerika, wie soll man sagen, es sind alles Vor- und Nachteile, aber sie sind halt sehr, sehr unterschiedlich, von Staat zu Staat unterschiedlich und es macht das Ganze nicht leicht und sie sind meistens relativ komplex und ziehen sich in die Länge. Es hat halt auch ein paar Vorteile, die meiner Meinung nach mit ein Grund sind, warum es in Amerika mit dem Craft-Bier so relativ gut geklappt hat. Du hast ja in Amerika dieses sogenannte Three-Tier-System, das heißt, du kannst entweder Hersteller sein, du kannst Wholesaler sein, also Großhändler, oder du kannst praktisch Händler oder Wirt sein. Das heißt aber praktisch, dass du aus Craft-Brauer im Normalfall, es gibt Ausnahmen, nicht direkt den Wirt beliefern darfst. Was aber dazu führt, dass du dich auch nicht drum kümmern musst, sondern du musst dich halt, also die Logistik wird dir abgenommen, mehr oder weniger. Also wenn du schaffst, einen Wholesaler davon zu überzeugen. Und das ist, was mir halt aufgefallen ist, ja auch aus eigener Erfahrung, in Deutschland das größte Problem. Problem ist nicht das Brauen, sondern wie kriege ich das Bier auch an den Kunden. Und das ist halt hier viel, viel einfacher durch das System.
Das stimmt, das klingt echt gut. Also wenn du dir dann keine Gedanken mehr, also du musst natürlich jemanden finden, der es quasi vertreibt, aber wenn du dir dann keine Gedanken mehr machen musst und dich voll aufs Brauen konzentrieren kannst, ist das natürlich cooler, als wenn du dann dir noch Gedanken machen musst, ja jetzt habe ich hier keine Ahnung, wie viel Hekto in Flaschen gefüllt oder in Dosen oder in Kekse, jetzt muss ich das irgendwie schön verteilen an Bars und an Shops und so weiter, das ist ja echt immer das Problem.
Und
das ist auch so was, wo ich immer so, boah. Ich habe ja auch schon öfter darüber mal nachgedacht, aber da denke ich mir dann immer, nee, so Klinken putzen und diese Connections aufbauen und so weiter, da habe ich einfach überhaupt keine Lust drauf.
Und das ist halt in Amerika in der Kombination mit weil es rechtlich gar nicht geht, mit der Kombination, dass praktisch alle Kneipen freie Kneipen sind, ist das halt genial, weil der Wirt sucht halt aus seiner Riesenliste aus und sagt, oh, davon nehme ich ein bisschen was, davon nehme ich ein bisschen was. Und der Wholesaler stellt es ihm hin. Das, cool. Das ist halt in Deutschland, wenn du dir überlegst, die Kneipen sind, keine Ahnung, 90% sind in Brauereihand. Und vor allem ist halt die komplette Logistik ist in Brauereihand. Ich meine, Leute sagen ja immer, der Oettinger ist so erfolgreich und so billig, weil er an den Rohstoffen spart. Das ist ein totaler Mist, sondern Oettinger kann vor allem die Preise halten, weil er seine eigene Logistik hat.
Ja, genau. Keine Werbung und eigene Logistik, ja.
Und da bist du halt immer der Depp, weil natürlich aus Kleinbrauerei, warum sollte irgendeine andere Brauerei dein Bier mit transportieren? Da haben die überhaupt kein Interesse dran.
Ja, richtig. Klar. Ja, das Einzige, glaube ich, die einzige Ausnahme, wenn ich das so kurz ergänzen darf, ist wahrscheinlich hier, sag mal schnell, die Bitburger Gruppe mit Brausturm. Ja. Ich glaube, die machen das ja jetzt aktuell. So wie ich das zumindest damals in dieser Pressemitteilung gelesen habe, dass sie auch dann die Kühlwegen, die dann halt auch wirklich das Bier gekühlt dann halt auch zu den ganzen Lagern und so liefern. Aber ja, das ist auch, glaube ich, so eine Ausnahme.
In Amerika treibt es dann auch total seltsame Blüten. Also es gibt hier in Cleveland mehr Brauereien, aber es gibt zwei, die sich relativ gut verstehen. Und die haben sich halt überlegt, es gibt in Ohio die Ausnahme, es gibt sogenannte Brew Pubs und Tap Rooms. Das heißt, du darfst in deinem eigenen Brew Pub, in deinem eigenen Tap Room, darfst du dein eigenes Bier ausschenken. Das funktioniert in Ohio, genau.
Ah, okay.
Wir haben sich überlegt, hey, macht überhaupt keinen Sinn, wir haben so wenig Volumen, lass uns doch einfach einen LKW teilen. Das geht wiederum nicht, weil sonst wärst du ja Wholesaler, weil du praktisch das Bier von jemand anders transportierst.
Ah.
Das geht wiederum nicht. Das ist so Sachen, du sagst, okay, man kann es auch sehr genau nehmen. Ne?
Ja, ja, genau, und unnötig verkomplizieren. Abgefahren. Ja, gut, okay. Aber das heißt, ja, Paul?
Mir fällt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendein Satz oder irgendein Wort beim Jan lässt mich gerade aufhorchen und ich wollte unbedingt in der Folge noch was ansprechen. Es gibt nämlich eine ziemlich coole, dadurch, dass ich ja jetzt eben auch mein Bierchen bei Berlo einbrauen durfte, habe ich da ja auch, gucke ich auch immer mal, was die so treiben und die haben gerade eine schöne Aktion zum Ukraine-Konflikt. Und zwar mit einer Brauerei aus der Ukraine. Ich gucke noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Genau, mit der Underwood-Brauerei. Die wissen nicht, ob ihre Brauerei noch steht oder nicht. Denn sie mussten flüchten und mussten ihre Brauerei zurücklassen. Die Jungs und Mädels von Berlo haben da ein schönes Bierchen eingebraut, das ich spreche es 100% falsch aus, aber es heißt M-R-I-Y-A, Mira, keine Ahnung.
Traum,
genau, ukrainisch für Traum. Das ist ein Flugzeug gewesen jetzt in der Covid-19-Pandemie. Die haben medizinisches Material von China in den Rest der Welt geflogen, also Masken und Co. Und passt natürlich schön das Wort dazu. Und die haben jetzt in Berlin ein IPA eingebraut. Ich glaube, ein ganz klassisches, so einen schönen Collab und das, was da eben an Erlös erzielt wird, geht dann ja an die Leute, die es brauchen, sage ich einfach mal. Wir packen es mal in die Shownotes, Dave, würde ich sagen, den Link.
Ja,
da, ihr könnt pre-ordern. Ich habe mit dem Michael Lemke von Berlo gesprochen. Die ersten, ich glaube, 20 oder 40 Hektar sind schon weg in der Pre-Order, die sind noch nicht mal abgefüllt und jetzt diese Woche nochmal nachgebraut und ja, finde ich cool, dass es auch so guten Anklang findet und es wird so lange gebraut, wie es halt auch gekauft wird, glaube ich. Und
da kommt jetzt ist der andere Teil in mir durch, neben dem Brauer, der Pilot, also die Antonov.
perfekt. Ach, Jan, ich weiß schon, warum wir dich immer einladen.
Antonov AN 225 war das weltgrößte Flugzeug, das jemals gebaut worden ist und ist nochmal Ende Februar zerstört worden durch die Russen.
Genau, das ja auch noch. Also das ist halt auch so ein,
ist halt für die Ukrainer, das Flugzeug heißt nicht nur Traum, sondern es war natürlich auch immer so ein Nationalstolz, dass es das weltgrößte Flugzeug gebaut haben.
Ja. Ja, leider auch kaputt. Also wir packen den Link mal rein. Was heißt...
Entschuldigung, dass ich jetzt gelacht habe, aber das war jetzt irgendwie so,
naja, also neben,
wie du es halt gesagt hast.
Naja, weil einfach alles irgendwie zu Bruch geht.
Es ist scheiße.
Wenn du dir so die Leute anguckst, die wissen genau, das wird halt nie wieder so sein zu Hause, wie sie es kennen.
Also, nee.
Auch solche Sachen ist halt einfach schade. Deswegen war mir ein Anliegen, das mal kurz zu erwähnen. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen und das jetzt nicht erwähnen, aber das Beer-related passt jetzt einfach hier sehr gut.
Genau.
Und deswegen packen wir euch das auf jeden Fall mal in die Shownotes. Da kriegt ihr sicherlich ein leckeres IPA und tut irgendwie was Gutes.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde, für sowas kann man auch mal ganz gut ja quasi unsere Reichweite nutzen. Trotzdem ist es halt einfach, sind wir ja natürlich kein Politik-Podcast, der jetzt sowas intensiv thematisieren kann, um nicht damit zu sagen, dass es uns egal ist, das jetzt auch nicht. Also bitte da nicht falsch verstehen.
Genau, aber das war es auch schon dazu.
Genau.
Kommen wir zu unserem Hauptthema. Und bevor wir da so reinschlittern, würden wir dich gerne fragen, Jan, weil wir wirklich noch keine kommerziellen Vertreter getrunken haben, keine echten. Was macht denn so ein Cream Ale geschmacklich aus? Also ich sag mal so das Klassische, weil wir haben vorhin schon gesehen, bevor wir also vor der Folge, als wir uns kurz besprochen
vor der Aufnahme
hatten, dass du auch noch so eine neue Interpretation mit dabei hast heute Abend. Aber was macht denn so ein Cream Ale aus?
Also weil so ein Cream Ale ist letztendlich, ist ja ein Cream Ale, wenn du so willst, es ist sehr süffig. Es ist ein Nachmachen von Lagerbier,
wenn du so
willst. Ja. Und ist auch interessant, weil es sich auch verändert hat über die Zeit, und zwar genau so, wie sich Lagerbiere auch verändert haben. Also es gibt vor der Prohibition war Cream Ale deutlich hopfenbetonter, als es jetzt ist, und es ist ja in weltweit, aber gerade in den USA eben ja auch mit den Lagerbieren so gewesen, dass sie halt vor der Prohibition wesentlich herber waren und dann nach der Prohibition praktisch immer, ähnlich wie in Deutschland, noch immer weniger Bittereinheiten gehabt
haben. Ja.
Also ich habe dann einen coolen Spruch mal gelesen zum Cream Ale, jetzt muss ich spicken. Cream Ale is an innovation born of desperation. Halt praktisch der Versuch war, der englischen Brauer mitzuhalten mit den Lagerbieren.
Ja, es ist genau, das habe ich halt auch irgendwie so gelesen, dass das wohl wirklich so der Versuch war halt, weil vorher war das ja wohl so, dass die in England die englischen Biere halt einfach sehr dominant waren, und dann ist es ja wohl so gewesen, dass dann halt Mitte des oder Anfang des 19. Jahrhunderts, dann wurde ja auch der Krieg hier halt ausgebrochen ist in Deutschland. Der 30-Jährige, der war ja von 1816 bis 1818 bis 1848, irgendwie so, ne?
Ich meine, ich war ein bisschen vorher, aber insgesamt.
Irgendwie so, genau. Und dann sind ja ganz viele ausgewandert aus Deutschland und
also haben ihre. Was man in Deutschland halt, was man sagen muss, Deutschland oder Deutsche sind nach wie vor die, oder Leute mit deutschem Hintergrund, sagen wir es so, deutschen Wurzeln, sind nach wie vor die stärkste Einwanderungsgruppe in den USA gewesen. Also es sind 40 bis 60 Millionen Deutsche sind eingewandert. Und die Jahreszahl hat schon gestimmt. 1816 ging es los praktisch mit der großen Einwanderung. Es ging vorher schon los, aber sehr vereinzelt. Also es gibt ja ein paar Städte, Germantown zum Beispiel in Pennsylvania, die von den Quakern gegründet worden sind, aus Krefeld. Also bei
von den Quakern?
Ja. Von hier um die Ecke aus Krefeld.
Ach, witzig. Ja. Ich dachte, vielleicht haben die was mit Quake zu tun.
waren relativ kleine Gruppen eigentlich. Und dann ab 1816, bekannt aus das Jahr ohne Sommer, also da ist ja in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen und es gab praktisch kein Sommer. Die Temperatur hat sich abgekühlt und die Leute sind halt reihenweise verhungert in Deutschland. Und sind dann in der Hoffnung, dass es da besser ist, nach Amerika, um festzustellen, dass es in Amerika ähnlich war, weil das war ein Phänomen. Aber es war so 1816 ging es los und dann 1830 vor März, Märzrevolution, Freiheitskämpfe in Deutschland, die sich dann bis in zur großen Revolution Ende der 1840er durchgezogen haben. Hat immer dazu geführt, dass halt in Deutschland Leute, die andersdenkend waren, es weitergesucht haben. Gibt es auch eine lustige, für die Leute wahrscheinlich eher weniger lustig, aber eine lustige Geschichte. Es gab so die Zeit um die 1830er, da sind unheimlich viele Intellektuelle ausgewandert, eben aufgrund von Repressalien, und haben hier in den USA ein Stück Land gekriegt. Und die haben sich halt alle gedacht, wir werden jetzt Farmer. Waren aber halt alles Intellektuelle, Hochschullehrer und sonst irgendwas, und das ging halt kräftig in die Hose, eher den theoretischen Ansatz zum Farmen hatten. Aber Man kennt sie auch, ich meine, in Deutschland ging es, um es zusammenzufassen, ging es bergab. Die Leute hatten immer weniger zu essen, es gab immer mehr politischen Druck. Und in den USA hast du halt zur selben Zeit hast du Goldrausch und so weiter. Der hat natürlich die Leute rüberlockt.
Und genau.
Ich habe so ein paar Zahlen mal rausgeschrieben. Wenn du dir mal überlegst, 1810 gab es in ganz USA 140 kommerzielle Brauer. Und 1850 gab es 431 Brauereien, die 750.000 Barrel gemacht haben. Ein Barrel ist fast um einen Hektoliter ungefähr.
Ja, genau.
Bis zum Ende, ne?
Ja. Ich glaube 140, ne?
10 Jahre drauf, 1269 mit über 1 Million Barrel. Und dann nur 7 Jahre drauf, 3.700 mit über 6 Millionen Barrel. Also es ging.
Krass.
Was halt lustig ist in den USA, weil die Geschichte halt sehr überschaubar ist. Also man weiß genau, 1840 kam ein John Wagner, Johann Wagner aus in der Nähe von München, der als erstes unterjährige Hefe mitgebracht hat.
Überraschung. Ja. Also das passt ja auch gut, ne? 1840, 1842 mit dem ersten Pilz, dann überall haben sie sich die Hefe unter den Arm geklemmt und sind irgendwie irgendwo anders hingegangen. Ja. Und
einmal die Quaik in die Schuhsohle gestopft.
Genau. Und das ist halt super interessant, weil du halt wirklich sagen kannst, okay, hier ist der Startschuss, weil in Europa gibt es ja viele verschiedene Theorien, ab wann untergärige Brauart wirklich dominant geworden ist. In den USA ist ja wirklich, du kannst halt sagen, genau mit diesem Schiff kam die untergärige Hefe. Und dann kannst du halt sehen, wie diese Explosion praktisch an untergäriger Brauart losgeht. Und hat natürlich zwei Teile, ne? Weil es waren deutsche Brauer, die untergärig gebraut haben. Das andere war aber auch, es waren halt deutsche Einwanderer, die alle ziemlichen Durst hatten. Das heißt, sie waren ihr eigener Kundenstamm.
Genau.
Das hat natürlich den englischen Brauern den Gar ausgemacht. Und dann war halt Cream Ale war der Versuch. In England gibt es ähnlich Blond Ale. Das ist letztendlich dasselbe Versuch, letztendlich ein helles, untergäriges nachzubrauen mit der englischen Brauart.
Ich muss noch mal ganz kurz einmal korrigieren, der 30-jährige Krieg war von 1618. Der war also noch ein bisschen vorher, aber ich weiß, warum ich hatte, das ist ein Zahlendreher, 1618, 1816. Die Jahre haben eigentlich gestimmt, nur das Jahrhundert war ein bisschen daneben.
Ja, auf jeden Fall, was dazu beigetragen hat, dass die Bauern vor allen Dingen ja auch geflüchtet sind, ja. Industrialisierung, immer weniger Land, die konnten einfach nicht mehr von der Landwirtschaft leben und wie es der Jan gesagt hat, in Amerika war es halt genau andersrum und man hat halt versucht, sich dorthin zu retten, aber trotzdem wollte man natürlich sein Bier trinken, ne?
Genau.
Das ist ja das Problem.
Und ich meine, was dazu kommt, ist, zum Beispiel, wo ich jetzt wohne, am Ohio, war früher sogenannte Western Reserve. Das hat zu
Bei den Indianern, ne, noch, also beziehungsweise die Einheimischen. Nee. Ureinwohner.
First Nation. Oh Mann, in Teufelsküche.
First Nation heißen sie. Nee, aber Western Reserve hat zu Connecticut gehört, also der Staat Ohio oder die Vorläufer. Weil man hat ewig lang sich nicht über die Appalachen getraut. Also es war in Neuengland. Sind sich die Leute auf die Füße getreten und praktisch danach kommen in Pennsylvania die Appalachen und da ist man eigentlich nicht lange Zeit nicht drüber gesiedelt, wenn man so will. Und das war halt so, du hast Land gekriegt. Also die haben halt gesagt, okay, wenn du für uns nach Ohio ins Western Reserve gehst, kriegst du so und so viele Hektar und baust dort eine Farm auf. Und was konnten die Deutschen? Farm, Landwirtschaft, weil das sind die geflüchtet sind.
Ja.
Und es hat wunderbar geklappt und die haben sich halt hier niedergelassen. Das ist halt hier wirklich jeder, ich meine, hier gibt es Millersburg und die heißen alle Müller und Meier und sonst irgendwas mit Nachnamen. Also ist man merkt wirklich die deutsche Kultur an allen Enden und mit der natürlich kam auch das Bier.
Ja, der Gründer von Omega Yeast, der Marc Schwarz, also Schwarz, ne, hat nämlich auch mal in einem Livestream damals erzählt, dass der tatsächlich, dass die irgendwie Urgroßeltern aus Schwaben kommen oder so, oder noch irgendwie ein, zwei Generationen vorher. Also, ich meine, hört man ja auch am Namen und er wird auch tatsächlich mit K geschrieben. Und der war aus, jetzt muss ich überlegen, wo ist nochmal das Headquarter von denen? Nicht in Chicago, sondern die haben noch ein kleines Büro in St. Louis, ja. Also nicht Minnesota, sondern St. Louis, ich glaube, welcher Bundesstaat ist das nochmal da unten? Jan, hilf mir.
Wo unten?
St. Louis.
Ah, Minnesota, oder?
Es gibt noch ein anderes St. Louis.
Aber es kann sein. Es gibt ja alles doppelt und dreifach.
Also Missouri. Missouri.
Ja. Oh, du hast recht, MI. Ich habe bloß St. Louis MI.
Minnesota, ja. Ja. Okay.
Ja, aber es ist auch die älteste Brauerei in den USA, ist Jüngling. Hier kommt
ja.
Stuttgart. Ja. Was lustig ist, weil die sind 1829, glaube ich, gegründet, ist die älteste Brauerei noch, Brauerei, die in Betrieb ist. Wenn du dir überlegst, Weinstefan ist 1040, also die Weinstefan hat schon 800 Jahre auf dem Buckel gehabt, bevor die älteste Brauerei in den USA ihre Pforten aufgemacht hat.
Oh Mann. Ja, jetzt haben wir die ganzen Lagerfans in den USA und die Ale-Brauer, denen wird so ein bisschen das Wasser abgegraben, ne? Und jetzt versuchen die natürlich, oder das Bier, keine Ahnung, jetzt versuchen die natürlich, irgendwie die Lagerfans, die Lagerbiertrinker glücklich zu machen und haben dann angefangen, ihre Biere kälter zu vergären. Ne? Also sie haben ja so ein bisschen mit Kältemaschine, das war ja alles so in dieser Zeit, Industrialisierung, Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, man konnte dann auch schon kälter vergären, hat dann vielleicht die Ale-Hefe ein bisschen kälter angesetzt. Und was man damals auch schon angefangen, dann Mais oder Reis dazuzugeben? Oder war das eh so ein klassisches Ding, was da bei den Pale Ale sowieso mit drin war?
Das hat auch was mit dem Six Road zu tun, oder Jan? Genau. Also weil das halt sehr proteinreich war und man gemerkt hat, die Biere wurden zu fett einfach.
Mhm. Also es war auch ähnlich, auch im amerikanischen Lager ist auch relativ früh schon Mais und Reis eingesetzt worden, weil man einfach gemerkt hat, dass das Six-Row-Malz ist eigentlich ein klassisches Brennereimalz und ist halt extrem enzymreich und extrem proteinreich und hat einfach, die Biere waren total leer. Also die sind halt einfach hoch vergoren, es war letztendlich alles verzuckert und mit dem Mais kriegt man halt ein bisschen mehr Körper rein als mit dem Six-Row-Malz.
Also bisschen Süße, ne? So das.
Ja, genau.
Ja, dieses Popcorn-Süß irgendwie so in die Richtung, ja. Ja.
Und es gibt halt auch, also es gibt so historische Zeitschriften und sowas, wo eben, weil viele ja sagen, Mais ist eine moderne Erfindung, um das Bier billiger zu machen. Und da gibt es um die Jahrhundertwende von 1800 auf 1900, da gibt es schon einige Artikel drüber, was man eben machen kann, um das Bier mehr Körper reinzukriegen.
Okay, das war die Intention. Nicht günstiger, sondern okay.
Ja. Aber um mehr Körper reinzukriegen?
Ja, also du hast halt das Problem, dass du mit den extrem hohen Enzymen oder mit dem sehr enzymreichen Malz, du halt letztendlich relativ viel Zucker produzierst, verkehrbaren Zucker, und es bleibt halt relativ wenig übrig.
Ach so.
Also die Vollmundigkeit ist praktisch weg.
Ich hatte nämlich genau das Gegenteil auch irgendwie gelesen, dass, weil die ja so viel Protein haben, diese sechsteiligen Malze, dass die halt eben durch die Verwendung von Mais und Reis halt einfach schlanker geworden sind, die Biere.
Ja, es kommt drauf an. Also du hast halt natürlich, Enzyme sind ja auch Proteine und du hast dann relativ,
genau.
Was willst du aus Brenner? Du willst natürlich viel Alkohol. Dir geht es nicht um Geschmack, weil den brennst du eh raus. Also dir geht es darum, Alkohol zu produzieren.
Ja.
Als Brauer willst du halt doch noch rechts und links ein bisschen Geschmack an deinem Alkohol dran haben.
Ich wollte sagen, sonst lohnt sich das alles nicht.
Ja, krass. Und die haben natürlich wahrscheinlich ihre obergärigen Hefen eingesetzt, aber was ich dann so gefunden habe, ist, dass es dann, natürlich haben die auch irgendwie über Beziehungen, sind die an untergärige Hefe gekommen. Die Rede ist auch von Mischkulturen, so. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch den von Escarpment Labs.
Und von White Labs sogar auch tatsächlich.
Von White Labs auch, genau. Bei Escarpment hatte ich ja auch angefragt. Die nutzen einfach die 3470 mit der US05 zusammen, mit dem Chico-Stamm 50-50.
Genau.
Und haben daraus quasi einen Blend gemacht. Den hatte ich auch für meinen Cream Ale benutzt. Das war für mich auch von dem, was ich so gelesen habe, schmeckte es so. Aber ist natürlich die Frage, weiß man das, Jan? Also was war wahrscheinlich dann eher obergärig und kälter vergoren, würde ich sagen, oder?
Ich denke, dass du beide Fälle hast. Ich meine, wir müssen natürlich auch überlegen, von der Zeit her, jetzt muss ich mal selber, nicht, dass ich jetzt einen Schmarrn erzähle.
Der Dave dachte das auch.
Du musst natürlich auch überlegen, ich meine, damals war die Frage ja eh, wie weit Reinzuchthäfen zum Einsatz kamen, weil das waren viele Häfen waren eine Mischung.
Mischkulturen, ja.
Ja, und du hast natürlich den Punkt, wenn du kalt vergärst, hast du über die Zeit, isolierst du praktisch die untergärige Hefe, weil genau. die obergärige Hefe nicht zum Zug kommt.
Genau.
Wenn du natürlich jetzt dasselbe Zeug ein englischer Brauer nimmt und der stellt halt bei 15 Grad an, dann kann das durchaus sein, dass der halt automatisch eine Mischkultur hinkriegt. Mhm. Noch dazu kannst du auch überlegen, ich meine, moderne Hygiene es war damals ja auch nicht gegeben. Also wenn der natürlich in seiner Brauerei seit 20, 30 Jahren obergärig braut, dann wird der nur mit einer Mischkultur brauen können.
Ich habe mich auch gefragt, also weil ich nämlich auch von jemand bei Reddit, in einem Subreddit habe ich das mal gelesen, da hat halt auch einer das so ein bisschen angezweifelt, dass es so gewesen ist, dass die Cream Ale Brauer damals halt auch Lagerhefe verwendet haben sollen, weil das waren ja eigentlich dann englische, also Brauer, die ja eh schon in Amerika waren, ist dann halt die Frage, wie sollten die an Hefe rangekommen sein? Ne, weil die sind ja wahrscheinlich nicht zu den Deutschen rübergegangen und die haben so gesagt, ja klar, könnt ihr unsere Hefe machen, dann könnt ihr auch Cream Ale brauen, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, also, weißt du, was ich meine?
Ja. Und ich meine, ich wollte eben keinen Schmarrn erzählen, wenn du dir überlegst, Emil Christian Hansen, 1883 Reinzuchthefe. Das heißt praktisch, wenn die untergärige Hefe 1840 nach USA kam, dann war es praktisch eine, was man heute sagen würde, eine Betriebshefe, aber keine Reinzuchthefe. Und dann weißt du eh nicht, ob die lupenrein untergärig war.
Würde mich aber interessieren, wie die transportiert wurde.
Ich wollte es gerade sagen.
Im Schraubglas.
So. Wenn du gerade sagst, dann haben sie ihre Quaik in Socken mitgebracht, dann wird es
ja, vor allen Dingen auf einem Schiff. Ich meine, das hat ja sicherlich 2-3 Monate gedauert, bis die dann drüben waren. Das haben viele Leute nicht überlebt. Und dann hat aber so eine Hefe, die dann irgendwie den ganzen Tag da irgendwie ungekühlt rumsteht in der Sonne. Alter.
Ist schon witzig, wie das alles funktioniert hat, ne? Dass man heute so ein lupenreines Lager genießen kann.
Ja. War doch Dogfish Head. Die hatten dieses Beard of Midas. Die hatten ein Bier mal, das ist aus einer Hefe, mit einer Hefe vergoren worden, die aus dem Bart des Braumeisters.
Ach, genau. Ja.
Das ist so abgefahren.
Ja, das hat was Ekliges, ne? Aber es hat sich dadurch natürlich super verkauft, so ein richtiger Marketing-Strike.
Da gibt's um den Kreis wieder halb zu schließen, zumindest, es gibt eine Brauerei in Cincinnati, Urban Artifacts heißen die.
Und
die
hast du schon letztes Mal erzählt.
Und die haben eben auch der Missing Link, wo sie halt aus so einer Brauerei, die seit 50 Jahren stillgelegt ist, haben die Brauerei heißt Link, also I-N-K, glaube ich, also nicht, wie auch immer. Zumindest von der haben sie die Hefe wieder gefunden und wieder belebt.
Aber der Name Cream Ale ist ja auch so ein Marketing-Ding gewesen, ja. Ne? Weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit von so einem cleanen Bier, also was heißt clean, aber von so einem crispen Bier, also ja. So ein schlankes Bier, was so ein bisschen Körper vielleicht bekommen soll, aber trotzdem gut süffig sein soll, nicht zu bitter, nicht zu voll, nicht zu fett. Also eigentlich eher so ein schönes Lager-like Ale, würde ich es jetzt mal beschreiben.
Wie ein Kölsch, so sage ich immer.
Ja, genau, ähnlich
wie Kölsch mit Mais.
Ähnlich wie die Kölsch-Entstehung, würde ich es jetzt mal nennen. Aber genau. Dann heißt es heutzutage halt Cream Ale. Also jeder hat halt so ein bisschen, wo ist die Sahne? Ne?
Genau.
Das ist halt so das Ding. Jan, vielleicht kannst du dazu was sagen? Wo kommt es her?
Also da gibt es auch unterschiedliche Geschichten, aber eben ein Teil ist schon, dass es wirklich Marketing ist. Es ist halt, also was man sehr früh erkannt hat, einfach, es klingt halt gut, Cream Ale.
Ja.
Es ist halt immer, man will halt irgendeinen Namen finden, der natürlich auch die Leute anspricht. Weil wenn man eh schon im Hintertreffen ist, weil man gerade seine Stelle das Spawn schwimmen sieht, weil alle Lager trinken, dann muss man was finden, was angenehm ist. Ich meine, es gibt ja dieses Buch da mit diesen historischen Bieren, die alle Puparsch und sonst irgendwas heißen. Ja. Vielleicht marketingtechnisch genau die falsche Richtung.
Ein Puparsch, als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, da gab es auch eine Kneipe, die hieß, oder so eine, naja, ich nenne es mal Kneipe, die hieß Puparsch.
Kaschemme.
Ja, wirklich, Kaschemme trifft es eigentlich eher.
Was ich halt im Podcast von Philosophy halt auch gehört habe, jetzt muss man natürlich jetzt auch nicht alles für voll nehmen, aber die haben halt auch 2 Folgen über das Thema Cream Ale gemacht. Und ich glaube, die haben halt auch so ein bisschen gesagt, dass es so ein bisschen deswegen daherkommt, weil die Cream of the Crop irgendwie was Besonderes war. Das war so ein Ausdruck einfach damals. Cream of the Crop war eine gute Ernte oder irgendwie was Besonderes von der Ernte. Oder wie zum Beispiel the Cream of the Crop. Weiß nicht, ob es auch bei Tieren zum Beispiel, wenn du jetzt so ein gutes Stück Fleisch hast, ne, das ist halt auch der beste Schnitt zum Beispiel. Ist das ja halt auch wieder was Hochwertiges, ne?
Hört sich an wie die Sahne, wie die Kirsche auf der Sahne, so
ja,
ungefähr.
Ja, das Sahnestückchen, ne, sagt man bei uns ja auch.
Ah, ja, okay. Ja. Genau, und wahrscheinlich, weil halt die englischen Brauer vorher einfach ja eben diese ja, sehr, sehr malzigen, sehr, sehr, ja, wahrscheinlich auch fetten, dicken Biere sozusagen gemacht haben, ne? Also Porter und so, das ist ja alles super, super geschmacksintensiv und vielleicht will man ja auch manchmal einfach was Leichtes trinken und dann war das wahrscheinlich so ein klares, helles Bier, irgendwie was richtig schön sprudelig war, war wahrscheinlich schon was anderes, ne?
Ja, auf jeden Fall, also ich denke halt auch, dass, ja, es, wie soll man sagen, du hast ja eine ganz ähnliche Entwicklung hast du in England gehabt mit dem Blonde Ale, das ja wirklich auch sich nicht stark vom Cream Ale unterscheidet, also
genau.
Du kannst immer einen Cream Ale machen und wenn es nicht besonders, wenn es ein bisschen zu herb geworden ist, dann kannst du es im Wettbewerb aus Blonde Ale verkaufen. Also das funktioniert problemlos. Und es ist genau dieselbe Geschichte. Ich meine, die englischen Brauer, die halt mit den aufkommenden Lagerbier einfach mithalten wollten.
Ja, genau.
In den 60ern hat, du musst mich jetzt korrigieren, Jan, wenn ich das falsch ausspreche, aber Genesee heißt die
Genesse, ne?
Genesee?
Ich dachte Genesse.
Ich kann mal anrufen, kann mal schauen, wie sie sich melden.
Ja, im Podcast. Das hätten wir eigentlich auch in Vorbereitung mal machen können, aber ja, ich weiß es auch nicht, aber ich sage immer Genesee. Die haben in den 60ern das erste Mal eben diesen Marketing-Gag oder wie auch immer angewandt und ich hab's mal rausgesucht, die haben das verkauft in den 60ern mit Smooth like a Lager und Crisp like an Ale. Mhm. Das war so der Werbeslogan. Das trifft's, glaube ich, auch ziemlich gut, wenn man so den klassischen Vertreter von dem Cream Ale sich anschaut. Was ich halt witzig finde, ist, dadurch, dass man Mais verwendet, beim Reis bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber beim Mais fand ich's halt auch so krass, es ist halt ein klassisches DMS, ne? Also du hast so dieses, du hast quasi, du produzierst dir quasi absichtlich so ein bisschen so einen Bierfehler, indem du so ein Maisaroma, so ein DMS-Aroma reinzauberst. Aber es macht's wirklich in der ganzen Kombination, wenn man sich so ein bisschen dran hält, was man auch so vielleicht in amerikanischen Foren liest und sich da so ein Rezept zusammenstellt, dann es ist wirklich erstaunlich gut trinkbar. Haben denn auch die Vertreter, die du so kriegst, du hast ja gerade eins im Glas, Jan, genau. Haben die auch so ein, haben die wirklich so ein Maisaroma oder ist das ganz, ganz dezent nur?
Es ist dezent, aber es ist schon da. Also du hast halt so diesen Körper so ein bisschen da. Es ist so ein bisschen, weil wir vorher drüber geredet haben, ist so ein bisschen wie bei dem böhmischen Pils, wo so das Diacetyl so ein bisschen zum Körper dazu beiträgt. Und ähnlich ist es hier auch. Also du hast einfach so ein, es bringt einfach Körper rein. Mhm. Ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ja, vielleicht schon Richtung süßlich, aber jetzt nicht so extrem süßlich. Es ist so wie ein bayerisches Helles. Ein bayerisches Helles verglichen mit einem Pils auch süßlich.
Ja, genau.
Wobei du jetzt nicht sagen würdest, es ist süß, sondern es ist einfach süßlicher als das Pils. Und so ähnlich ist es beim Cream Ale halt auch.
Ja, okay.
Das ist ja auch lustig, weil die Brauerei, wo wir jetzt nicht genau wissen, wie man sie ausspricht, haben.
Die Brauerei, dessen Namen nicht genannt werden darf.
Die haben sich auch so ein, ja, wie soll man sagen, die Trinkerschaft, die Kundschaft natürlich auch so ein bisschen weggestorben. Ne? Das ist so ein Alt-Männer-Bier gewesen lange Zeit und ist so die letzten, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 10, 15 Jahre wieder im Kommen. Und
ich wollte gerade sagen, die haben jetzt hier wieder, die sind ja jetzt wieder mega im Kommen, ne? Das kommt jetzt gerade wieder, ja.
Ich habe auch so ein Interview mal gehört mit einem älteren Mitarbeiter. Ich sagte, der kannst du das überhaupt nicht erklären. Ja? Das war halt jahrelang eher nach unten und jetzt plötzlich irgendwie will jeder wieder dieses Bier und alle finden das hip und irgendwie cool und sonst irgendwas. Ich habe es auch gesehen, es gibt, also man merkt, dass sie jetzt auch gemerkt haben, in welche Richtung das geht, weil es gibt, glaube ich, eine try-hoppte Version und sowas jetzt auch von denen direkt. Also es gibt die.
Ja, stimmt.
Sie werden moderner praktisch, also man merkt es aber sonst. Es ist erstaunlich, wie sie mit dem Hype umgehen, weil es ist nach wie vor ein absolut billiges Bier. Also
was kostet die Dose, wenn ich fragen darf?
Das Sixpack von denen kostet um die 6,50 oder sowas und du kannst sagen, dass normalerweise also es ist so im Preissegment wie Bud Light.
Echt? Das kostet genauso viel, Bud Light?
Ja.
Also hier hat zum Beispiel eine Dose Coors, war nämlich vor anderthalb Monaten oder so, war es im Aldi ja im Angebot, habe ich direkt zugeschlagen für 24 Dosen. Ich habe pro Dose irgendwie 80, 85 Cent oder so für eine halbe Liter Dose. Das war geil.
Es ist sehr brutal, weil ich kriege hier oft, also wenn sie es haben, oft ist hier deutsches Bier, obwohl es importiert wird, billiger als das amerikanische Bier, weil einfach das Preisgefüge in Amerika ganz anders ist. Also es ist in Amerika, wie gesagt, ein Sixpack Bud Light kostet auch um die 6, 7 Dollar. Ein Craft Bier kostet halt ja 10, 11 Dollar. Das ist der Unterschied, ist nicht so gewaltig. Aber auch nicht Craft Bier ist einfach teurer in Amerika. Und ich kriege halt so denselben Preis rum, also beim Wernes Grüner gibt es hier um die Ecke, es gibt auch wie heißt es, Weiß-Stefaner Hell, das neue in den Dosen. Kostet, ist kein Sixpack, sondern ein Viererpack, aber halt dafür Halbliter Dosen. Und der kostet genau denselben Preis, 6 irgendwas.
Krass. Abgefahren.
Das ist erstaunlich.
Ja, übelst. Wie viel Prozent hat das Guinness Cream Ale?
4, warte, wir müssen ganz kurz schauen, 5,1.
Ja, so, okay. Da bin ich auch mit meinem, ja. Tatsächlich. Hast du selber schon mal eins gebraut eigentlich, Jan?
Ich habe schon mal eins gebraut, das müsste jetzt 2 Jahre her sein, weil das war das erste Mal, dass ich bei dem National Homebrewing Competition mitmachen wollte und dann kam Corona dazwischen und dann sind die ganzen Biere mit Zustimmung der Brauer praktisch sind damals destilliert worden. Das wurde Hand Sanitizer daraus gemacht, weil die Verkostungen nicht gemacht werden konnten.
Ach, schade.
Mir hat es relativ gut geschmeckt, aber ich weiß nicht, was die...
Das ist ja echt bitter.
Ich weiß nicht, was die Judges dazu gesagt hätten, weil, wie gesagt, irgendjemand hat sich seine Hände damit desinfiziert.
Ja, okay. Oh Mann, aber ja, Dave, wir haben ja auch ein paar Fragen gekriegt und weil es jetzt gerade so schön passt, weil du es angesprochen hast, auch Jan, eine Frage war, wie schaut es beim Creamer mit Hopfenstopfen aus? Und wir hatten so eine kleine, oder Dave, man kann ja sagen, du hast ja so einen schönen Reel bei Instagram reingestellt, ne, von deinem Cream Ale oder von einem von deinem Cream Ales, wo man wunderbar die feinperlige Kohlensäure sieht. Und genau, und dazu gab es eben, haben wir aufgerufen, wenn ihr Fragen habt. Und ja, wie schaut es beim Creamer mit Hopfenstopfen aus? Und nur von dem einen, was ich bis jetzt gebraut habe, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ja. entweder mit so einem kräutrig-würzigen Hopfen, so ganz dezent dazu, oder was Zitrisches dazu, vielleicht ganz klassisch ein Cascade oder ein Citra mal benutzen, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich weiß nicht, wie Genesee das machen, aber ich weiß zum Beispiel, Other Half aus New York, die haben auch irgendwann mal ein Dream Ale rausgebracht und das war auch krass gestopft, ja. Das war ein Cream Ale, ein hopfengestopftes Cream Ale. Ich glaube, Vor Corona war das auf jeden Fall noch, 2019, 2018. Genau, also ich denke, das funktioniert, oder? Also wenn selbst quasi der Erfinder des Cream Ales heutzutage das macht, was sagst du, Jan?
Ich denke auch, dass es relativ gut klappt, weil es halt relativ neutral ist. Ich meine, es ist letztendlich beim Pale Ale ja dasselbe. Ich meine, das ist ein relativ neutrales Grundbier und da passt natürlich Stopfen relativ gut.
Wobei ich, ich muss ja auch so ein bisschen dazu sagen, also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Also ich persönlich jetzt nicht. Ich glaube, ich kann es mir auch vorstellen. Ich habe aber zum Beispiel gemerkt, also auch jetzt so zum Thema Hopfenauswahl, ich habe ja dann zweimal Cream Ale gebraut, einmal mit Styrian Wolf und einmal mit Perle. Jetzt habe ich ja noch das mit Perle gerade hier. Und das mit Styrian Wolf, da habe ich ja wirklich nur Vorderwürzehopfung und bei 60 Minuten oder so, glaube ich, oder 50 Minuten sogar den Hopfen mit reingemacht. Und das war wirklich nicht viel. Also ich bin ja nur auf irgendwie so 16, 18 Bittereinheiten gekommen. Und trotzdem hast du den Steaming Wolf so krass rausgeschmeckt. Das war irgendwie, der ist halt ganz geil, weil der eben so eine Mischung aus Zitrus, würzig und grasig halt vor allen Dingen auch ist, blumig. Und dann hat er noch so eine leichte Pfirsich-Honig-Melonen-Note. Und aber sehr, sehr subtil, vor allen Dingen in diesen homöopathischen Mengen. Also wirklich, ich habe dann irgendwie, das waren keine 20 Gramm oder so, die ich da in Hopfen reingehauen habe, ne, auf einen 20 Liter Sud. Also eigentlich nix. Das ist quasi so, so zwei, drei Krümmelchen haben irgendwie mal das Bier gerade berührt. Und jetzt, wo ich halt auch zum Beispiel Perle halt sehe, oder beziehungsweise das Bier mit der Perle drin, finde ich, also ich könnte mir vorstellen, so ein Blend aus beiden könnte richtig cool sein, wenn man damit dryhoppen wollen würde, weil dann hast du wirklich das Grasige noch mal ein bisschen verstärkt, ein bisschen weniger von diesem Fruchtigen, aber es ist trotzdem ein bisschen fruchtig. Und ich würde auch sagen, übertreibt es nicht, weil wenn ihr da jetzt mit 3 bis 4 Gramm pro Liter rangeht, dann wird das wahrscheinlich ziemlich unausgeglichen schmecken. Und ich würde dann sagen, vielleicht so 1 Gramm pro Liter bis 2 Gramm pro Liter maximal. Das ist schon ordentlich. Das schmeckt man bei dem Bier definitiv.
Und vor allem, ich meine, du hast ja auch recht. Ich meine, die Sache ist die, man kann viel machen. Die Frage ist, ob man es machen will, weil letztendlich ist ja ein soll man sagen, eine Charakteristik des Cream Ales ist die Trinkbarkeit.
Genau.
Und natürlich, wenn ich jetzt das Ganze übertreibe und das Bier sperrt sich beim Trinken, dann ist die Trinkbarkeit halt nicht mehr da. Also es ist, ich meine, klar, ein Doppel-IPA, Imperial-IPA schmeckt gut, aber wer trinkt mehr als 2 Gläser davon?
Ja. Ja, selten. Ja, definitiv.
Ja, ich würde es vielleicht auch so in Richtung, wenn man so ein Kölsch vielleicht Hopfen stopfen will, übertreibt man es ja auch nicht. Oder so ein Dry-Hop-Lager und irgendwie genau. Da kann man es ja ansiedeln vom Geschmack her. Ich würde es auch
absolut
vielleicht dezent fruchtig, eher, ich würde es, glaube ich, eher würzig, so würzig erdig. Also mit so einem klassischen deutschen Aromahopfen zum Beispiel oder einem amerikanischen Aromahopfen. So mit 1-2 Gramm, viel mehr würde ich fast nicht nehmen. Und dann so, ja, ganz entspannt. Ich denke, dass Adderhalf aus New York viel, viel mehr genommen hat, aber ob dann das Bier noch so ist, also ob dann noch diese
Essenz,
Hauptcharakter,
ne?
Genau, von dem Bier da ist, das ist halt die Frage. Genau.
Ja, ich glaube auch. Also, wie du ja auch gerade gesagt hattest, Jan, das Cream Ale lebt ja irgendwie so von seiner Einfachheit, ne, von seiner Simplicity, keine Ahnung, wie man das jetzt übersetzen würde, aber.
Ich übersetze mal, was Paul gerade gesagt hat, zum Spruch.
Kannst du so machen, dann ist es halt Kacke.
Das ja. Kann dir halt passieren, aber ja, du musst halt deinen Kundenstamm bedienen, ne? Und da kannst du halt nicht ein einfaches Cream-Mail rausbringen als Adderhalf.
Es ist wirklich so der Wahnsinn, dass ich bin ja wirklich absolut ein Hopfen-Nerd, wobei sich das auch langsam entwickelt hat. Aber es ist wirklich so, ich die Entwicklung in den letzten 2 Jahren mit den Nightpass und sowas, das war eine Sache, die fand ich am Anfang total spannend. Und ich habe relativ schnell das Interesse dran verloren, weil ich das Gefühl hatte, es ist alles irgendwie gleich. Mhm. Und mir fehlt die Trinkbarkeit. Ich sitze abends da, trinke eine Dose und denke mir so, jetzt eine zweite davon kriege ich nicht runter.
Nee.
Nicht. Und das ist mir echt aufgefallen. Das ist so irgendwie halt mit jetzt solchen Bierstilen wie Cream Ale, wenn die wieder im Kommen sind, finde ich ja halt ganz angenehm, weil es halt wirklich trinkbar sind. Es ist halt, und wir haben es vorher gesagt, was Bier alles sein kann. Es ist halt auch unter anderem, Bier sollte halt nach wie vor noch ein Durstlöscher sein oder ein Getränk sein. Und wenn ich Gabel und Messer brauche, um das Bier irgendwie
erstmal den Schaum aufspalten.
Ja. Genau. Dann ist mir das halt irgendwie zu extrem.
Darf ich mal ganz kurz nochmal ein Bild von dem Jeunesse Cream Ale sehen? Also beziehungsweise, wie du da gerade im Glas auch hast. Genau, also, die Dose einmal auch gerne, ja.
Und mach mal
aber du hast auch ähnlich wenig Schaum. Also das ist auch wirklich so, dass auch die kommerziellen Cream Ales wirklich kaum Schaum haben.
Haltet nochmal beide rein, weil ich würde gerne einen kurzen Screenshot machen. Dave, dein Gesicht. Naja, doch, so ist gut. Perfekt. Ah, warte, ja, jetzt habe ich total doof geguckt. Wenn wir es posten wollen, dann.
Das war sonst, wir können ja noch mal gleich, wenn wir aufgefüllt haben.
Ja, ich gerne. Ich fülle
gleich noch mal auf.
Gerne.
Hoffentlich kriege ich noch ein Glas raus. Ich weiß es ja nicht. Ist ja jetzt so ein bisschen raten, aber könnte sein. Ich wollte mal ganz kurz auch mal die BJCP-Definition zum Besten geben, weil die finde ich tatsächlich mega gut und
also kann wenn man sich jetzt vielleicht, also ich hangel mich ja, wir haben es ja in der Rezeptentwicklung in dem, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, Dave.
Die vorletzte, glaube ich.
Vorletzte, da haben wir das ja auch besprochen. Ne? Da kann man sich echt immer schön dran langhangeln, wenn man gar keine Ahnung hat und vielleicht, wie wir hier in Deutschland, einfach keins kriegen können, keins kaufen können.
Genau. Dazu übrigens, bevor wir noch an die Definition rangehen, da kam nämlich auch die Frage, wo kriegt man denn Cream Ale bei uns? Also und ich bin auch der Meinung, ich habe ja auch da wirklich viel recherchiert. Es gab mal, meine ich, eins von Buddelship oder von Heidenpeters. Aber das war halt auch nur so ein One-Off und kam halt nie wieder. Ich glaube, wenn du Cream Ale irgendwie super süffiges, geiles Bier nennen würdest, dann würde sich das hier verkaufen.
Es kennt halt keine Sau hier, genau.
Aber ich weiß, das würde den Leuten hier super gut schmecken.
Es würde mega laufen. Es würde vor allen Dingen, es funktioniert halt für die Nerds, die einfach mal ein Cream Ale haben wollen.
Genau. Also
die wissen, was das ist.
Weil es was Neues ist.
Es würde genauso für die klassischen Biertrinker funktionieren, weil es einfach so süffig ist. Ja. Weil die sich überhaupt keinen Kopf machen, was das ist.
Ja. Aber wahrscheinlich ist die Chance am größten. Es gibt zum Beispiel von Labatt, also Abi Imbev, gibt es ein Cream Ale. Wahrscheinlich ist die Chance da am größten.
Wahrscheinlich Abi schon, ja.
Genau. Oettinger macht ja Vertrieb für die, ne, habe ich gesehen.
Ja, aber die zu nerven, weil die haben wahrscheinlich die größte Chance, dass es von denen irgendwie importiert wird, als von irgendeiner kleineren Brauerei.
Ja.
Cooler wäre es natürlich einfach, wenn man es hier selber als Brauerei sieht, als Chance sieht, dann einen geilen Bierstil auf den Markt zu werfen, den es hier einfach null gibt.
Ja,
ja genau. Vielleicht hört ja irgendwer. Ach so, nein.
Ja, jetzt weißt du, was ich meine, Paul, ja, ne?
Alles gut.
Ja, wie der kleine Wink mit dem Zaunpfahl.
Aber BJCP, Dave.
Jo, hau raus. Genau. A clean, well attenuated, highly carbonated, flavorful American lawnmower beer. Easily drinkable, smooth and refreshing, with more character than typical American Lagers, yet still subtle and restrained. Also auf Deutsch ein cleanes, also neutrales, hochvergorenes, sehr hochkarbonisiertes, geschmackvolles amerikanisches Rasenmäherbier. Und ich finde Rasenmäherbier ist schon so geil.
Rasenmäherbier ist einfach perfekt, genau. Das hatte ich auch mit meinem Pale Ale so ein bisschen im Blick. Einfach so ein kannst du dir halt einfach reinzünden.
Ja,
so, genau, Schüttbier, wie man auch immer das beschreiben will. Jeder hat so seinen Begriff, glaube ich.
Am besten Aufsitzrasenmäher, schön in den.
den brauchst du jetzt bei den wie viel? 6,5 Hektar? Sage ich schon.
Hektar. Wir haben uns einen Traktor gekauft, 1950 International Harvest. Also wenn du einem Dreijährigen sagst, zeichne mal einen Traktor.
Ja, genau dann sieht er so aus. Ja.
Genau so sieht er aus. Aber rot natürlich, mein kleiner roter Traktor.
Ja. Ach, cool.
Der hat natürlich auch einen Dosenhalter. Also.
Aber kein John Deere?
Nee, leider nicht.
Ah, okay. Das wäre ja doch, ich glaube, wäre das nicht sogar fast noch amerikanischer?
Ja, wahrscheinlich.
Hatte ich mal im Tasting so eine Gruppe von denen gehabt. Das war cool. Das waren immer sehr nette Leute bei denen, muss ich echt sagen.
Mein Jüngerer hatte ja einen John Deere Plastikrasenmäher. Und als wir dann nach dem ersten Mal USA zurück nach Deutschland sind wir nach Marktoberdorf gezogen, da wo Fendt herkommt.
Ah.
Also gerade, dass sie nicht Steine auf ihn geschmissen haben, weil er natürlich der Einzige war, der einen John Deere Rasenmäher in der Straße hatte. Aber er hat natürlich einen Fendt Rasenmäher, wie sie es gehört. Sehr gut.
Genau, aber auf jeden Fall habt ihr dann jetzt, denke ich, auch eine ganz gute Vorstellung davon, was so ein Cream Ale ist. Also einfach wirklich hell, aber jetzt gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, oder?
Erzähl ruhig, ne? Fang ruhig an.
Ich würde das
jetzt so langsam, dass wir einfach versuchen, wie könntet ihr ein Cream Ale brauen? So, das ist natürlich auch noch irgendwie ein Anliegen, dass man so ein Rezept mitgibt oder ihr euch eins auf jeden Fall nach der Folge erstellen könnt und es einfach mal ausprobieren könnt.
Genau, und da würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt beim Aussehen an. Das macht doch am meisten Sinn. Also wir würden euch jetzt erstmal nochmal den Cream Ale Stil, so wie in den BJCP Guidelines drin steht, einmal näher bringen und dann einfach, wie wir da rangehen würden, um es zu brauen. Und da haben wir ja immer noch ein kleines Gimmick Goodie. Für euch. Ein Ass im Ärmel.
Ja.
Ja, also Farbe sollte eben hellgelb bis strohfarben sein, vielleicht so leichtes Goldgelb, um in Zahlen das zu formulieren, 5 bis 10 EBC. Das ist so da, wo man hin möchte. Also
Und
es
10
sollte
finde ich
halt,
schon viel.
ja, 10 ist schon, wird schon, das ist schon so richtig helles Goldgelb, kann man sagen, ne?
Bei 10 hast du schon irgendwas Kara reingeschmissen, glaube ich.
Aber
Weiß ich
so
nicht.
steht es tatsächlich auch in den
Ja.
BJCP
Ist ja okay.
Guidelines.
Also, wenn wir so, es muss ja nicht ganz, ganz festgefahren sein. Ich meine, 5 bis 10 ist jetzt trotzdem sehr, sehr eng schon gestrickt.
Genau, auf jeden Fall. Und ja, Schaum natürlich auch eben weiß. Also wer jetzt einen dunklen Schaum beim Cream Ale hat, würde ich sehr gerne, das wäre bestimmt
Ja,
witzig.
das wäre sowieso witzig. Ein helles Bier und einen dunklen Schaum.
5
Ja.
EBC, aber dann so einen beigefarbenen
Ja,
Schaum.
genau, so schön cremefarben.
Genau.
Ja, wie geht das?
Wobei, der Nico von Atelier der Braukünste hatte das doch damals mit seinem
Macadamien.
Macadamia-Nuss. Ja, so könnte man es vielleicht machen.
Ah
Und das wird
ja,
vielleicht
das
wieder,
war gecheatet.
das wird aber vielleicht wieder tatsächlich zu so einem Vanilla-Coffee-Cream-Ale passen. Und da bin ich auch super gespannt, was du da sagst, weil da höre ich den Marshall von Brewosophy immer drüber ranten, weil das halt so mega kacke ist. Und
Aber da kommen wir gleich zu. Es gibt ja eine neue Interpretation, das trinkt mir, oder das trinkt der Jan auf jeden Fall noch und erzählt uns ein bisschen.
da bin ich echt gespannt drauf. Klarheit sollte auf jeden Fall sehr klar, fast wie filtriert sein. Ich sag mal, das ist wirklich auch das, was am schwierigsten ist, als Hobbybrauer zu erreichen. Man kriegt schon sehr klare Biere hin. Ich meine, wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut, so mein Cream Ale, das war halt auch wirklich super klar. Das hier ist auch ziemlich klar, wobei das mit Styrian Wolf irgendwie gefühlt ein bisschen klarer war, woran auch immer das gelegen hat. Aber das könnt ihr auch natürlich durch Faktoren wie Hefestamm und Wasserprofil und auch Lagerzeit natürlich halt und auch Zapftechnik. Also wenn ihr mit einer Floating Dip Tube da rangeht, dann ist das machbar.
Das ist auch Cheaten.
Nein. Das ist schon Cheaten.
Das ist schon Cheaten. Weil
Was?
sonst könnte ich meinen Maibock auch 7 Tage später zapfen und sagen, guck mal, wie klar der ist.
Ja, wobei ganz ehrlich, also das hat schon 2 Wochen oder 3, 4 Wochen gebraucht, bis
Okay.
es diese Klarheit
Ja.
erreicht hat. Also
Ja.
ich lasse es.
Sehr gut.
Ihr hört euch an, ich habe einen historischen Artikel gelesen aus Enzinger, die Filtration in der Brauerei eingeführt hat, wurde ihm genau dasselbe vorgeworfen.
Ja, echt?
Geschiss am Kunden, weil ein richtiger Brauer kriegt das Bier auch so klar hin und sowas, man braucht da
Oh,
keine
das hört sich
Filtration.
irgendwie nach Bernd Unger an. Das hört sich nach Bernd an.
Aber genau so habe ich mir das auch gerade gedacht. Das ist Geschiss.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Nein, also ich find's immer noch eine witzige Idee, die relativ simpel umzusetzen ist, ne? Diese Floating
Ja.
Dip Tube. Absolut, absolut cool. Aber jetzt gerade beim zum Beispiel Maibock ist es ja so, er braucht eh ein bisschen. Und
Ja.
da merkst du einfach, okay, der wird immer klarer, wenn ich mal zwickel. Aber beim Cream Ale hast du das Problem, dass das schon relativ früh trinkbar ist. Und als Hobbybrauer, ne, Geduld ist ja immer so eine Geschichte. Und ja, dann ist es halt so, dann ist es vielleicht noch ein bisschen trüb und es wird trotzdem das ein oder andere Gläschen getrunken.
Ja,
Aber
natürlich.
grundsätzlich, um den Stil quasi so zu treffen, dass du bei einem BJCP-Wettbewerb antreten kannst, sollte es relativ klar sein. Und
Also ich muss,
dann ist es wie
ja.
immer, nach dem letzten Glas denkst du, jetzt hätten noch 2 Wochen gebraucht, dann hätte
Genau,
man.
genau. Ja. Oder du kriegst dann noch eins und denkst, oh, jetzt ist es eigentlich perfekt und dann ist es
Und dann ist
fast
leer.
leer. Ja,
Das wird
genau.
bestimmt auch heute passieren. Ich
Ja.
muss auch gleich schon wieder, ist schon wieder leer, nämlich. Aber ja, ich werde auch beim nächsten Mal, denke ich, direkt einen 40-Liter-Sud machen. Also, dass ich so ungefähr 2 Kegs voll kriege, weil das war jetzt auch so beim ersten Cream Ale Keg, das war irgendwie innerhalb von 2 Wochen leer. Also, ich glaube, so 2,5 Wochen nach Brautag war es einfach weg. Und es war schon so, weil es halt wirklich nach einer Woche Reifung schmeckt schon so verdammt gut. Das ist der Hammer. Also, das ist wirklich sehr, sehr schnell trinkbar. Natürlich muss man damit ein bisschen eine Einbußen rechnen, was die Klarheit angeht, aber ich finde, das tut trotzdem dem Geschmack nicht immer einen Abbruch. Aber auch da,
Nö.
2 Wochen Reifung ist schon immer noch besser, finde ich.
Locker.
Genau. Willst du vielleicht mal ganz kurz mit den Stammdaten wie Stammwürze und so weitermachen? Dann würde ich mir nämlich noch ein Bier holen.
Ich müsste mir auch noch eins holen.
Dann hol dir ein Bier. Und
Dann holen wir
der
jetzt ganz
Jan muss
kurz
sich wahrscheinlich
Bier,
auch noch ein Bier holen.
versorgen
Ja,
uns und sind gleich
ich muss
wieder
nicht so
da.
weit gehen.
Was?
Ich muss nicht so weit gehen.
Achso. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber. Mein Arm reicht leider nicht bis zum Zapfahren. So. Ich habe wirklich noch fast das Glas voll bekommen. Das war jetzt das Letzte. Wahnsinn. Sehr schön. Und machst du Spaß, wieder bei uns im Podcast zu sein, oder?
Ja, ich habe gerade gesehen, es gibt einen Cream Ale, aber 2019 aus München.
Aha, wer hat das gemacht?
Midas at the Keller, our brewery Max Rohrstadt. Keine Ahnung, steht nur. Steht hier nicht wirklich. So, soll ich jetzt ein Vanilla Barrel Cream Ale aus dem Bourbon Fass oder
Krass.
ein Coffee Vanilla Cream Ale probieren?
Ich glaube, ich würde erst das Vanille wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein bisschen easier zu trinken.
Das kann
Ey, aber das
man.
ist ja auch echt abgefahren, dass du da an solche Sachen rankommst, ne?
Und das ist jetzt wirklich noch nicht mal mit großem Suchen. Es ist halt wirklich so, also es gibt, und ich bin aber auch gesegnet, also hier um die Ecke ist ein.
Ist das dieser riesen Craft Beer Store da mit diesen ganzen Kühlschrankfronten?
Ja, genau, das ist der.
Ach,
Und
Alter.
was halt immer, der hat halt, das ist immer so schwierig zu schätzen. Ich denke mal so 150 oder sowas, die hat er aus einzelnen Dosen oder aus einzelnen Flaschen.
Krass.
Das wechselt aber halt auch. Also da habe ich gestern durchgeschaut, was er halt alles da hat an Cream Ales. Und das war halt die er da hatte. Und das wechselt Gott sei Dank halt auch, weil wenn da wieder, manchmal komme ich rein und obwohl es 150 sind, denke ich mir, ich finde kein einziges Bier, das mich gerade anspricht. Weil halt
Krass, ne?
jetzt gerade letztes Jahr, wo halt dann ja von Naipa Richtung
Sours?
Milchshake, IPAs und sonst
Ach
irgendwas,
so.
wo du sagst, ja, aber ein Bier muss halt auch irgendwie herb sein und wenn es halt auch noch mit Milchzucker versetzt ist, dann wird das schwer zu trinkende vom
Ja.
extrem gehopften IPA noch schwieriger zu trinken.
Ja, ich hatte gestern war ich tatsächlich in Dortmund im Biercafé West und hatte einen Smoothie Sour und ich meine, eigentlich mag ich sowas ja ganz gerne zwischendurch, aber das war so krass, das war auch von einer polnischen Brauerei mit Himbeere, Blaubeeren und Ahornsirup. Und das Krasse ist, dass diese ganzen Adjuncts, die standen quasi in der Zutatenliste noch vor Hopfen und Hefe und Malz, also und Laktose sogar, die Laktose stand noch davor. Das hatte irgendwie 20 Plato gehabt und 7% Alkohol. Ey, das war süß, ne? Das war nicht mal mehr richtig sauer.
Und das ist der nächste Punkt. Das war hier auch eine Zeit lang jetzt mit diesen
Smoothies aus.
Milkshake Sours.
Ja.
Und ich mag gerne Sauerbier, aber ich mag Sauerbier unter anderem deshalb, weil ich halt im Sommer extrem erfrischend bin. Und das finde ich echt gut, weil du halt echt, du kannst das gut trinken im Sommer. Wenn du das Ganze jetzt irgendwie mit Laktose zunichte machst, das Saure,
Ja.
dann irgendwie, dann ist es halt auch schwer zum Abbeißen.
Vor allem, wenn es zu viel wird. Also ich habe ja selber auch schon mal sowas gemacht, eine Triple Fruited Gose, und die war aber wirklich noch gut trinkbar. Ich hatte halt trotzdem 40 Gramm pro Liter. Laktose ist auch nicht wenig, aber es war trotzdem wirklich noch ausgewogen, weil die Säure halt auch sehr stark war durch Rhabarber und Erdbeere. Aber wenn das halt irgendwann so süß ist, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Ich wollte dich noch mal ganz kurz was fragen, Jan. Mir ist ein Phänomen aufgefallen, und zwar, ich habe ja im Keg vergoren jetzt die letzten beiden Cream Ales.
Ja,
Mit dem vier
sind wir on air?
Können wir mit reinnehmen? Ich meine, warum nicht?
Deswegen finde ich gut.
Ja. Und zwar habe ich jetzt so festgestellt, das hat mir der Tommy dann auch am Freitag gesagt, das ist mir dann auch erst aufgefallen, was das ist. Und zwar ist jetzt hier so bei den letzten paar Litern so ein leicht metallischer Geschmack mir aufgefallen. Es ist wirklich, es ist nicht so unangenehm metallisch, sondern so wie so bei manchen Bieren vom Fass eben. Das hatte ich aber bei anderen Bieren, die ich auch im Keg vergoren habe, nicht. Und jetzt ist meine Vermutung, dass es so ein bisschen aber auch daran liegt, dass halt einfach quasi die Hefe noch unter dem Bier ist, beziehungsweise das Bier auf der Hefe, also dass es so ein leichter Autolyse-Geschmack sein kann. Kannst du dazu was sagen? Wie ist da deine Einschätzung?
Metallisch würde ich jetzt komisch finden bei Autolyse.
Ja, ne? Eigentlich schon. Das ist eher
Autolyse
verbrannte Reifen.
eher so, ja, Umami und sowas, eher so
Fleischig,
ja,
genau
fleischig,
so. Ja.
wie, ich meine, nicht umsonst heutzutage, nachdem man keinen Geschmacksverstärker mehr einsetzt, weil es nicht mehr opportun ist, nimmt man halt Hefeextrakt. Das ist genau dasselbe Aromastoff.
Ah,
Also,
okay.
ja. Aber metallisch, also metallisch ist eigentlich normalerweise wirklich Metall, also Eisen. Das ist auch, wenn du nachschaust in diesen ganzen Fehlergeiz, wenn es so blutig und sonst was schmeckt, ist
Nee,
irgendwie.
so ist es jetzt nicht.
Okay.
Vielleicht ist es Schwefel? Kann es das Schwefel sein?
Wenn also manchmal habe ich das Gefühl, manche Biere haben so einen leichten metallischen Geschmack, wenn der Hopfen, die Bittere, so harsch wird, dann hat das manchmal für mich so eine Art metallischen Geschmack. Mhm. Das, glaube ich, ist meine persönliche Einschätzung. Das, glaube ich, würde man ein Biersommelier würde es nicht metallisch nennen, aber das habe ich manchmal so das Gefühl. Das ist, wenn es so ein bisschen oxidiert und die Bittere oder das Hopfenaroma ein bisschen harscher wird, dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist metallisch.
Ich kann es, also ich weiß, was Tommy meint. Ich schmeck's auch manchmal, aber es ist jetzt nicht so, ja, also richtig metallisch ist es dann vielleicht auch wieder nicht. Ich kann es nicht sagen, aber es ist irgendwie, kann das sein, dass es irgendein Geschmack sein kann, der von der Hefe kommt, weil das Bier eben jetzt seit, ja, keine Ahnung, 2 Monaten ungefähr auf der Hefe liegt?
Also Autolyse würdest du schmecken.
Die ja, eben.
Wirklich nicht angenehm.
Habe ich auch schon mal, ja.
Und ist auch, Autolyse ist einer von diesen Geschmacksrichtungen, ähnlich wie angebrannt, die kann man sich nicht schönreden. Das ja. ist schwierig.
Ja, also das Bier schmeckt wirklich gut. Also wir haben es ja auch am Freitag leer getrunken und jetzt auch, also meine Freundin hat es getrunken, die wird sicherlich kein Bier trinken als Weintrinker, was
ganz,
nicht schmeckt.
Ganz kurz, Dave, war es untergärig?
Ja, ich habe es ja mit der 3470 vergoren, genau.
Ja. Spricht, also metallisch, meiner Erfahrung nach, spricht ein bisschen für gestresste Hefe. Ist so mein, wenn irgendwas nicht hundertprozentig passt, gerade die 3470 hat bei ist mir zickig, so einen ne? ganz leichten Eisengeschmack. Ich mag den total, das ist mein Problem. Ich finde Biere, untergärige Lager, gerade wenn das so fränkische Lager sind, hat man das auch immer mal, finde ich, dass sie so einen leichten Eisengeschmack haben, finde ich super süffig. Ich finde das super geil.
Mir geht's so mit dem sogenannten Kellerstinker, mit diesem, also für mich es ist noch nicht mal ein Extremschwefel, aber es ist für mich so ein bisschen, und das klingt jetzt abschreckend, aber es ist so ein bisschen wie muffiger Keller.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die haben, für mich, haben die manche untergärigen Biere haben die auch, und ich finde, das macht sie extrem süffig.
Ja. Ist witzig, ja. Und da finde ich dann auch mal schwierig, wenn man das als, das hat man ja auch als Sommelier, als Judge oder so, da dann den Schalter auszumachen und zu sagen, nee, das soll da eigentlich nicht rein, Freunde. Ne?
Ich habe zwar, aber ja. Ich habe einen anderen Verdacht, habt ihr das Fass, war das vorher voll und ihr habt es bis auf das letzte Glas leer getrunken dann und habt dann irgendwelche Aromen festgestellt, die da vielleicht gar nicht drinnen waren.
Naja, also.
Das letzte Glas war irgendwie metallisch. Genau.
Den haben wir am nächsten Tag gehabt.
Genau. Das ist jetzt tatsächlich auch das letzte Glas hier. Also,
Oh, was hast du da, Jan?
Es ist jetzt ein Cream Ale, das mit natürlicher Vanille und im Bourbonfass gereift ist.
Krass. Und wie ist das? Weil das ist das so ein. Es hat das so wenig.
Ja, dunkel aus, ne?
Es hat ja also so ein bisschen Körper. Oder so. Ich stelle mir schwierig
extrem,
vor.
Extrem vanillig. Und ja. So ein bisschen wie Vanilleplätzchen. Ich glaube, das macht das Bourbonfass, das Holzige vom Bourbonfass.
Ich wollte gerade sagen, weil Vanille ins Bier zu kriegen, ist ja schon schwierig. Ich finde es schwierig. Ich habe ja jetzt meine Versuche damit gemacht. Ist gar nicht so leicht, aber gerade so diese Holzfassaromen, Bourbonfassaromen, die sind halt immer vanillig.
Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Es ist in der Nase viel extremer, als es im Geschmack ist. Mhm. Also man schmeckt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass du nichts anderes mehr schmeckst.
Ja, und die Farbe, es ist auch wirklich also eine ganze Ecke dunkler, ne? Wenn wir das jetzt nochmal so vergleichen hier.
Auf jeden Fall.
Ist wahrscheinlich halt dadurch, dass es halt einfach im Holzfass, ne, Sauerstoffeintrag und so, also schmeckst du auch so eine leicht oxidierte Note, oder?
Nee, das eigentlich nicht, aber ich meine, Bourbonfässer, die sind ja auch alle ausgekohlt, also die sind ja dunkel innen drin. Ach so. Das freut ja die sparsamen Schotten, die Bourbonhersteller dürfen ja die Fässer bloß einmal verwenden. Und die werden halt vorher getoastet, heißt das, also die werden innen drin ausgekohlt und es gibt dann verschiedene Toasting, gerade leicht,
genau.
Heavy und danach gehen sie nach Schottland. Den Schotten freut, weil der Schotte praktisch dann gebrauchte Fässer billiger kriegt.
Genau,
da
so schon Aroma drin ist. Ja.
Genau, der Schotte geht das so weit, der schreddert es dann danach und dann bräuchte er noch Lachs drüber. Also will er praktisch sein Fass, wenn es ausgelaugt ist, auch noch los.
Kommt nichts weg.
Boah, ey, jetzt habe ich auch Bock. Ich habe das auch mal irgendwie gesehen, dass jemand das wirklich in so einem alten Bourbonfass sehen umgebaut hat, so zu einem Smoker irgendwie. Boah, mega geil, ey.
Also, ist auch hier ziemlich geil, weil die von den größeren Destillen ist es angeblich so, ich war ja, Whisky ist ja eins meiner anderen Hobbys. die Whisky-Fässer sind ja praktisch von den größeren Destillen verkauft, bevor überhaupt der Bourbon drinnen war. Mhm. Also es ist ähnlich auch bei Portwein und so weiter. Also die schottischen Destillen sichern sich da ihren Teil. Aber hier von den kleineren Destillen kriegst du die Fässer problemlos und die sind gar nicht so teuer. Also ich habe mir ein Fass für einen Keller gekauft, also ist mir natürlich zu groß, um hier reinzufüllen. Aber ich meine, dass ich $60 gezahlt habe für so
ein Bourbonfass.
Und dem habe ich dann eben halt auch Cubes gekriegt, also kleingeschnittenes Fass praktisch, was man mal zum Räuchern hernimmt. Und damit habe ich einen Imperial Stout damals gemacht. Das war auch recht gut.
Cool. Wow. Ja, wenn ich überlege, dass wir als Brausportgruppe 100 Euro für ein altes Rotweinfass, was der Winzer nicht mehr haben wollte, gezahlt haben. Das ist schon witzig. Aber das mit der Holzfassreifung kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte jetzt letztens gelesen in der Craft Beer and Brewing, dass gerade in den USA auch wieder Lagerbiere gerne in unbenutzte Holzfässer gebracht werden, um diese traditionelle Lagerung quasi so ein bisschen nachzuahmen und dieses leichte Holzaroma einzutragen.
Und jetzt halte ich fest, was ist das bekannteste Bier, das auf Buchenholz gelagert wird, wo es kein Mensch vermutet?
Cream Ale?
Amerikanisches Budweiser.
Echt jetzt?
Wird auf
Buchenholz
gelagert. Ja. Also die machen einen relativ großen Firlefanz für das, dass danach ein relativ neutrales Bier rauskommt.
Ja.
Darum ging's ursprünglich um die Klärung vom Bier. Weil halt durch die große Oberfläche von der Buchenspäne sich halt die Hefe besser absetzt. Aber sie wird nach wie vor wird das über Buchenspäne gelagert.
Ach du Scheiße, ey, abgefahren.
Also ich finde es immer erstaunlich, was die machen relativ viel für Elefanten um ihr Bier. Dafür, dass dann zum Schluss ein relativ gut
ausgekauft nicht schlecht.
Wahnsinn.
Okay.
Stammdaten.
Stammdaten, genau. Ich wollte auch gerade sagen, zurück zu den Stammdaten. Da.
Aber ich finde diese Ausbrüche immer sehr schön. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr.
Dave, dafür sind wir auch bekannt.
Erfrischend und erleuchtend.
Also, stammwürzemäßig solltet ihr euch zwischen 10,5 und 13,5 Grad Plato bewegen. Ich finde, so das gute Mittel ist eigentlich so das, was ich anpeilen würde. Also irgendwie so 12 Grad Plato, wenn wir auch gerade gehört haben, was der Jan vorgelesen hat, bei Genesee oder Jeunesse Brewing, wie mit 5,1 der Alkoholgehalt, der sollte zwischen 4,2 und 5,1 liegen, sind wir auch ungefähr in der Mitte. Also wenn ihr, ich glaube, so ein gutes Mittel ist glaube ich, für ein klassisches Cream Ale ganz, 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 ganz gut. Der Restextrakt wird hier auch angegeben. Mit 1,5 bis 3, wobei 3 für mich bei dem Bier, je nachdem, was ich für eine Stammwürze vorher habe, schon ein bisschen zu süß wäre, zu vollmundig, glaube ich.
Ja, und dazu muss ich auch was sagen, weil mir ist nämlich aufgefallen, und da wollte ich auch dich nochmal gezielt ansprechen, Jan, mir ist nämlich aufgefallen, bei Rezepten, die mit Mais und Reisflocken arbeiten oder einen hohen Anteil von Flocken haben, dass oft der Restextrakt dadurch auch krass nach oben steigt, was ja eigentlich ein bisschen komisch ist, weil Flocken sind ja vorverkleistert. Mhm. Und meine Frage ist, woran liegt das?
Also es kommt natürlich immer darauf an. Ich sage jetzt mal, du kannst mit Flocken, mit Mais und Reis auch extrem leichte Biere brauen. Also die ganzen International Lager und so weiter, die mit Reis gebraut sind, die kriegst du ja fast bis zur Geschmackslosigkeit hin.
Genau.
Das ist immer die Kombination aus dem Maisprogramm mit der Rohfrucht praktisch. Und das muss halt zusammenpassen. Du kannst damit steuern, in welche Richtung du gehen willst. Und wenn du halt entsprechend nicht auf die Maltose-Rast gehst, dann kriegst du natürlich durch Mais und so weiter schon mehr Aromen rein, als du sonst reinkriegst.
Weil was ich jetzt zum Beispiel spannend fand, das Cream Ale vom Tommy und mir, was wir halt am 27. Dezember 2021 gebraut haben, das hatte 85% Pilsner, 10% Maisflocken, 5% Reisflocken, eingemischt bei 67 Grad und dann haben wir die Kombi-Rast bei 65 Grad gemacht für eine Stunde. Und das hatte einen Restextrakt, meine ich, von fast 3 Plato. Oder sogar knapp darüber. Es hat aber trotzdem nicht süß geschmeckt. Es hatte irgendwie, es war so ein bisschen vollmundiger, fand ich einfach. Es ist immer nicht vollmundig, aber es hatte einen Ticken mehr Körper jetzt zum Beispiel als meins.
Ja, aber es war klassisch, um jetzt wieder zum Anfang der Sendung zurückzukommen, eben, wenn du dir das vorstellst, du hast ein extrem hoch verklärendes Malz, das ist der falsche Ausdruck, aber ein Malz, das sehr enzymreich ist, und das war genau der Grund, eben, wo man gegensteuern konnte. Und Was du gemacht hast, ist klassisch, was jetzt der englische Brauer in Amerika oder auch in England macht, ist Kombirast.
Ja, das Single Infusion, ne?
Was ja auch historisch gesehen, weil sie ihre Schiffe lieber oder weil sie ihr Holz lieber in Schiffe umgewandelt haben, und dann mal kein oder wenig Brennstoff hatten und dann natürlich Single Infusion Mash bietet sich da absolut an. Und da hast du aber halt das Problem oder den Nachteil, dass du natürlich immer einen Kompromiss eingehst, in Anführungszeichen. Und wenn du jetzt bei 65 Grad bist, du schon relativ weit weg von 72 Grad, wo du jetzt klassisch natürlich
verzuckern würdest. Die Alpha-Amylase, ja. Genau.
Und von daher praktisch hast du schon relativ viele Dextrine, die du einfach mitnimmst praktisch. Und wo du einfach mehr Körper hinkriegst.
Echt?
Noch dazu rastest du ja praktisch, wenn du jetzt ein klassisches Maisprogramm anschauen würdest, überhaupt nicht in der Proteinrast. Das heißt, du hast deine Proteine, nimmst du relativ langkettig mit praktisch und natürlich schlägst du das alles nieder in der vollen Wundigkeit oder im Körper.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also dadurch, dass ihr halt direkt auf Kombirast gegangen seid, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, ist, du nimmst die langkettigen Proteine mit, also die werden quasi nicht aufgedröselt.
Genau.
Und wenn du die mit drin hast, hat das auch für mich immer, oder das liest man auch immer wieder, nicht eine Süße, aber eine gewisse Vollmundigkeit nimmt das mit. Und es hat auch ein anderes Mundgefühl, ob du quasi diese Proteine direkt, also die langkettigen Proteine mit ins fertige Bier nimmst. Es schmeckt immer ein bisschen voller, ein bisschen fetter, wenn du das so machst. Genau. Also deswegen hätte ich da, glaube ich, auch gedacht, gerade wenn man Rohfrucht ist es ja nicht, aber wenn du quasi Flocken benutzt und so weiter, mal kurz wenigstens die Eiweißrast so ein bisschen antippst und dann hochziehst, dass du dann, glaube ich, mehr auf das kommst, was du willst. Außer du willst jetzt zum Beispiel wirklich ein bisschen fetteres Cream Ale haben, kann ja auch sein. Das passt ja auch gut. Passt ja trotzdem gut, finde ich trotzdem voll okay.
Ist ja auch der Klassiker beim Witbier zum Beispiel, wo du halt relativ hohe Anteile hast. Wo du mit einer Single Infusion Mash ja relativ an deine Grenzen kommst, weil du halt einfach die Proteine nicht umwandeln kannst, nicht genug umwandeln kannst. Und du hast halt, das ist ja, wie soll man sagen, der Nachteil vielleicht an unserer Extraktmessung, die der Brauer so für gewöhnlich verwendet, weil du hast ja keine Ahnung, was dieser Extrakt darstellt, weil jetzt mal rein theoretisch übertrieben gesagt, schmeiß mal drei Hände voll Salz in deine Würze, dann, wie soll man sagen, du misst dieses Salz ja auch aus Extrakt.
Das stimmt, ja. Alles, was du reinschmeißt.
Was du reinschmeißt, taucht das Extrakt auf. Ja. Ob das in irgendeiner Form irgendwie verkehrbar ist oder unverkehrbar oder du hättest es umwandeln können in verkehrbar, das ist ja praktisch schwierig zu sagen. Und Proteine ist halt so ein Klassiker, den du halt im Extrakt hast, aus Extrakt nachweist, aber den du nie wirklich abbaust in verkehrbaren Extrakt. Du kannst den umwandeln in aufschließbare Proteine, die Hefe verarbeitet, aber nicht jetzt wie den klassischen Zucker, den du verkehrst danach.
Okay, also dann stelle ich mir nochmal die Frage zurück, wie das optimale Maischverfahren bei dir für deiner Meinung nach für ein Creel Ale aussehen würde, weil ich habe es tatsächlich auch immer so gemacht, ich habe immer Kombirast gemacht, die drei Male, 65, 66 Grad und jetzt, wenn ich zum Beispiel schaue, ich hätte eine Stammwürze von 12,2 Plato und Restextrakt von 2,7, also 78%, ist ja eigentlich schon ein ganz hoher Endvergärgrad und ich finde, es schmeckt auch so, es schmeckt schlank, aber ja, Wahnsinn, also dass ich trotzdem noch einen Restextrakt von 2,7 habe.
Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es nicht ideal ist, weil eben, wie gesagt, das war der Grund, warum man damals eben unter anderem auch versucht hat, Mais mit reinzukriegen, eben um Körper reinzukriegen. Mhm. Weil wenn du jetzt ein Bier vorstellst, dass du mit einem Brennereimalz, mit einem extrem enzymreichen Malz brauchst, was bleibt dann übrig? Letztendlich hast du irgendwann mal eine Wasser-Alkohol-Lösung ohne viel Geschmack.
Stimmt.
Du willst ja irgendwie dagegen steuern. Das war eben mit ein Grund, warum man Mais verwendet hat.
Genau, ja, und da hätte ich auch noch mal später eine Frage, weil auch da die Frage von einem Zuhörer kam, so wie man vielleicht ein leichteres Cream Ale brauen könnte und wie man da vielleicht die Tweaks machen könnte. Aber lass uns da später drauf eingehen.
Genau, ich würde jetzt ganz kurz noch die IBU abschließend für die Stammdaten. Pendelt euch da zwischen 28 ein. 8 und 20, ne? Nicht bei 28. Also ich würde auch sagen, so 15 bis 20 IBU finde ich
Ja.
cooler für die Süffigkeit. Es wird natürlich, je weniger IBU ihr nimmt und desto weniger quasi gegen diese leichte Vollmundigkeit, leichte Süße spricht, desto kräftiger wird euer Cream Ale werden. Aber zwischen 8 und 20 IBU seid ihr, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ich habe es jetzt extra langsam und deutlich ausgesprochen, genau.
Ja, wollte ich
Weil
auch
wir
gerade
jetzt
sagen.
auch gerade, bevor wir ja vielleicht zu den Fragen kommen, die noch so im Raum stehen. Einiges haben wir schon ein bisschen beantwortet,
Genau,
aber
wir haben schon
wir haben
viel
jetzt schon ein paar
beantwortet.
Mal drüber gesprochen, was auch eine Frage war. Die war zweigeteilt. Ich würde die mal vorlesen, weil die würde dann gut überleiten. Das erste ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Aber das zweite leitet dann dazu über, was wir jetzt die ganze Zeit schon angerissen haben, aber noch nicht richtig besprochen haben. Und zwar der Beard and Muscles hat bei Insta gefragt, das steht bei mir sehr weit oben, also das Cream Ale auf der zu brauen Liste, und ich habe vor, es mit jungen Fichtenzweigen zu stopfen. Das wäre die erste Frage, die würde ich jetzt mal so im Raum stehen lassen, bevor ich weiterlese. Also ich habe schon vom da ist es wieder, kannst du so machen, dann ist es halt
Ich
Kacke.
glaube aber, dass das mit einem Augenzwinkern gemeint, also nicht.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das funktioniert,
Ja.
was den finalen Geschmack des Bieres angeht. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Ja.
Aber dass du dann noch sagst, das ist ein Cream Ale, was quasi auf Fichtenzweigen gelegen hat oder so, das wirst du wahrscheinlich von den wenigsten Trinkern hören, sondern es wird vielleicht funktionieren, wenn du das dezent einsetzt, genauso wie beim Stopfen, dezent, kurz, wie auch immer du das steuern möchtest. Aber ich habe jetzt schon ein, zwei Biere getrunken, die vom Heiko Müller, ist, glaube ich, auch ein Begriff beim Jan und beim Dave. Der hat ja bei Kühnkunst Rosen mal mit einem Needle Juice, hieß es damals, glaube ich, gewonnen. Und von Schwarze Rose gab es, glaube ich, auch noch mal ein Bier, ein IPA. Und man merkt ja schon, es sind beides IPAs gewesen. Also das
Ja.
sind beides kräftige Biere, die quasi diesen Fichtenzweigen, Tannennadel, Geschmack so ein bisschen entgegenwirken können. Das kann das Cream Ale halt nicht. Also ich würde es, wenn, dann ganz, ganz dezent, ganz, ganz kurz machen. Das kann funktionieren, kann aber halt viel zu intensiv werden, würde ich sagen.
Ja. Also sehe ich ganz genauso. Vor allem ist halt auch das Problem, jetzt natürlich trinke ich gerade hier ein Cream Ale mit Vanille und dem Birkenfass. Aber der Punkt ist natürlich, und vielleicht ist es nur die Assoziation, aber es ist natürlich ein Bier, das ja eher weicher, süffiger und sonst irgendwas ist. Da passt natürlich Vanille und Bourbon dazu. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da eher den herben Geschmack von Fichten trieben, weiß ich nicht, ob das ist, ja, kann man bestimmt machen, aber es ist halt, es hat mit dem Charakter eines Cream Ales dann immer weniger zu tun. Das ist
Ja,
wie ein Cream Ale, das sich extrem stopft. Das hat dann
genau.
ein IPA oder einen Pale
Pale.
Ale, aber kein Cream Ale mehr.
Genau, also ich finde halt auch, ich glaube, da ist man halt auch in so einer Zwickmühle, weil auf der einen Seite muss man ja eine gewisse Menge nehmen, um das halt überhaupt wahrzunehmen. Aber wenn du dann natürlich so viel an Fichtennadeln oder Fichtenzweigen nehmen würdest, dass man es schmecken würde, würde dann wahrscheinlich auch wieder den Grundcharakter des Bieres gleichzeitig damit vernichten. Na, also deswegen würde ich das sagen, mach das lieber vielleicht bei einem American Pale Ale, könnte ich mir das sogar ziemlich geil vorstellen. Das wäre, glaube ich, eine ganz feine
Ja,
Sache.
oder mal in Splitsuit fahren irgendwie, zu sagen,
Ja.
okay, ich habe dann 15 Liter vom eigentlichen Cream Ale und die anderen 10, 15 Liter habe ich mal mit Fichtenzweigen gestopft, dann kann man einfach gucken, ist das was oder nicht, und dann tut es auch nicht so weh, wenn nicht der ganze Brautag quasi für einen Eimer war.
Genau.
Sagen wir immer wieder, Dave, Splitsude einfach mal
Ja.
testen und dann kann man das machen oder sogar noch weniger abzweigen, je nachdem, wie der Prozess bei
Genau.
euch aussieht. Das ist einfach. Manche können das halt einfach mal 5 Liter abzweigen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann Zweige draufpacken und ja, einfach mal ausprobieren. Zum zweiten Teil der Frage. Ich habe in einem Braushop Maisflocken gekauft. Kann ich die so gleich zum Maischen geben? Oder wie funktioniert das mit dem Vorverkleistern? Und warum tut man das? Danke euch, ich freue mich schon.
Ja, Jan, sag mal.
Ja, also Vorverkleistern ganz passiert letztendlich im Malz auch. War jetzt die letzten Jahre immer die Diskussion mit entsprechenden Ernte-Eigenschaften. Also um Malz, um die Stärke im Malz abzubauen oder in Zucker umzuwandeln, muss erstmal der Stärkekorn aus solches aufplatzen. Und das passiert beim Vorverkleistern. Der Grund, warum es Vorverkleistern heißt, ist, die typischen Kleister, die wir kennen, sind Stärkekleister.
Genau, Kartoffel und so, ne?
Genau, es bildet danach ein Gel praktisch.
Mhm. Ja.
Das ist schon, wird halt wirklich zäh, dickflüssig. Das ist auch der Teil, den man sieht in der Maische, wenn die Würze dicker wird. Das ist praktisch die Vorverkleisterung. Flocken hat den Riesenvorteil, die muss man nicht vorverkleistern. Also bei der Flockenherstellung wird das Maiskorn praktisch meistens mit Dampf praktisch gegart und wird dann zwischen einem Walz, also zwischen zwei Walzen, also einem Walzentrockner zur Flocke gepresst. Und deshalb ist es vorverkleistert. Also es ist, hat den Vorteil eben, also ich verwende meistens auch, wenn ich es kriege, Flocken, weil da muss man sich am wenigsten Gedanken drüber machen.
Ja.
Wenn nicht, also wenn man klassisch brauen will, dann bietet sich's an, dass man seinen Sud oder seine Maische aufteilt. Also man nimmt den Malzanteil, maischt ihn relativ kalt ein, nimmt den Rohfruchtanteil, kocht den wie eine normale Dekoktion und brüht den zu und rechnet sich das Ganze halt aus, dass ich danach die Temperatur erreiche, die ich brauche für meine bestenfalls Single Infusion. Maische ich oder brühe ich zu und kann danach rasten.
Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt mal eine doofe Frage von mir eigentlich. Hat jemand schon mal einen Creamer mit richtigem Mais, also tatsächlichem Mais gemacht?
Das habe ich auch schon gemacht mit Polenta. Also es geht relativ gut,
ja. Ja, mit Polenta mache ich es tatsächlich, habe ich es jetzt auch dreimal gemacht. Das funktioniert gut, aber...
Du meinst richtig Mais, ne?
Richtig Mais.
Nee, habe ich nicht gemacht.
Ich würde mal echt gerne wissen, wie das schmecken würde. Ob das anders schmecken würde, ob das maisiger schmeckt, weil ich finde, ich weiß auch bei dir, das Creamer letztes Jahr im Sommer, wo ich dich besucht hatte, Paul, du hattest ja 20% Grits genommen und ich nehme ja immer 12,5 und ich finde, bei dir war es halt schon echt, also schon wirklich sehr, sehr intensiv auf jeden Fall. Mir auch persönlich, du hast ja auch gesagt, ein bisschen zu viel, ne?
Genau, also ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall weniger nehmen, aber ich wollte halt beim ersten Mal gucken, 20% ist ja so das, was man auch liest, so das Maximum, was man so reinpacken sollte.
Ja.
Und dann hatte ich ja auch den Brauer Maisgrieß, auf dem wir ja auch gleich noch
zu sprechen kommen,
wo man den herkriegt. Da werden ja die Keimlinge und die Spelzen entfernt, so dass du weniger Fettgehalt hast und eine bessere Schaumstabilität. Ich glaube, ihr hattet jetzt beide auch so ein bisschen ein kleines Schaumproblem im Glas. Weiß nicht, wie sieht's aus, Dave, bei dir?
Ja, jetzt ist gerade natürlich das dritte, vierte Glas. Ich hatte gerade noch so ein paar Schlieren, ja. Die sind jetzt leider aber auch also, weg.
Es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn man normale Polenta oder irgendeinen Maisflocken benutzt, dann kann das so ein je nachdem, wie viel man einsetzt natürlich. Also wenn ich 90% Pilzer dagegen setze, dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Und vielleicht sogar noch ein bisschen, weiß ich nicht, Spitzmalz, Karapilz, irgendwas dazugebe, dann hat sich das auch erledigt. Aber beim speziellen Brauer Maisgrieß, da wird eben das entfernt, um den Fettgehalt so ein bisschen zu reduzieren, Schaumstabilität zu verbessern. Und ja, das hatte ich benutzt. Und so wie du es gemacht hast, oder wie du es gesagt hast, Jan, habe ich es gemacht. Ich habe quasi den Brautag einfach angefangen und habe es vorverkleistert, was man so oft hört. Ich habe mir, ich weiß gar nicht mehr, wie viel in Kilo das da waren, aber quasi meinen Maisgrieß genommen, habe 10% davon nochmal mit Pilzermalz aufgefüllt, geschrotenen Pilzermalz und habe das dann auf 70 Grad gebracht. Und wenn man zum Beispiel bei der Brew Your Own liest, ich weiß nicht, was da die Quelle war, aber zu so einer klassischen Cereal Mesh oder wie wir es halt nennen, Vorverkleistern, dann bringt man so auf 70 Grad. Da fängt so gerade die Verkleisterungstemperatur von Mais an. So 72 bis 78 Grad, glaube ich, ist so die perfekte Range dafür. Und habe es dann so fünf bis 10 Minuten dort gehalten. Und dann habe ich es danach 30 Minuten gekocht. Und danach dann eben zur restlichen Maische dazugegeben. Habe dann meine Kombirast getroffen und habe dann damit weitergemacht und ja, Das funktioniert. Hat perfekt funktioniert für mich. Ist jetzt kein Riesenaufwand. Man muss dann eben nochmal vielleicht einen Topf in der Küche auf den Herd stellen und nochmal ein bisschen darum manchen. Aber ansonsten ist es eigentlich kein Riesending. Aber natürlich, Flocken ist natürlich das viel, viel leichtere.
Ja, oder Instant Polenta.
Instant
Polenta. Aber die ist dann wieder nicht fett reduziert.
Vielleicht mal ein Versuch wert zu gucken, was ist intensiver oder was ist das, was. Ich könnte mir jetzt, also persönlich würde ich jetzt halt sagen, dass der Maisgrieß halt am intensivsten ist. Aber ich könnte es nicht beweisen. Ich habe halt
ist aber so.
Ist wahrscheinlich so, aber ich habe jetzt halt ein Cream Ale gemacht. Ne? Ich könnte mir halt vorstellen, dass bei Flocken so ein bisschen was verloren geht.
Ja.
Polenta schon eher intensiv, aber bei Maisgrieß und dann 20% auf die Schüttung, das war schon. Glaube ich, ordentlich. Ja.
Also ich hab's gerade nochmal eruiert, ob es wirklich so ist, aber bei der Polenta muss man auch nachschauen. Also es gibt glaube ich, zweierlei Arten von Polenta. Es gibt welche, wo die Keimlinge auch im Fett entfernt sind, und es gibt welche, wo sie dabei sind. Und lustigerweise genau die ersten beiden Bilder, also wenn man die Nährwertangaben anschaut, man sieht es ja dann Fett. Ich habe jetzt hier eine 2,8% Fett und die andere 0,5% Fett.
Ja,
also genau. Es gibt scheinbar beide Arten.
Aber perfekt, da kann man sich da so ein bisschen dran orientieren, wenn man das irgendwo mitnimmt.
Eine kurze Frage nochmal. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt wirklich einen Cream Ale mit sechsteiliger Gerste brauen, also mit Six Row Malz. Meinst du, müsste ich dann trotzdem dann noch eine Cereal Mash machen oder das die Dings verkleistern? Ja.
Also das Problem ist praktisch, dass die beiden Sachen sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Die Amylasen kann die Stärke nicht aufspalten, wenn sie nicht verkleistert ist.
Ja, stimmt.
Das passiert im Malz als solches letztendlich auch, aber auf einem anderen Wege. Ich meine, Malz wird ja auch nicht gekocht, außer machst Dekoktion. Aber während dem Keimprozess praktisch spalten sich die Stärke auch auf.
Genau.
Was eben nicht passiert, ist die sogenannte zytolytische Lösung. Das ist das, wenn man davon spricht, dass moderne Malze so hoch gelöst sind. Mhm. Praktisch die Zellwände bauen sich ab. Und das hast du halt bei Rohfrucht nicht. Und dann praktisch hilft das Kochen, also die platzen physikalisch auf, wenn das so ist. Die quillt auf die Stärke und sprengt praktisch die Zellwand.
Genau, und dann wird die halt erst quasi angreifbar für die Amylasen.
Ja.
Okay, verstehe.
Also es würde schon gehen, klassisch, was du bei der Sprit oder bei der Schnaps dann Brennerei machst, du gibst halt die Enzyme dazu.
Technische Enzyme, ja.
Und machst die Zellwände kaputt, danach kommt die Amylase dazu und dann verkehrst du.
Ach, die können auch wirklich dann so was aufspalten dann.
Ja, also du hast erst zytolytische Enzyme praktisch.
Die zytolytische, okay.
Also wenn du, weil heutzutage natürlich Energie ist Problem ist, früher hast du einfach die Kartoffeln und so weiter auch gekocht, aber heutzutage eben kannst du enzymatisch praktisch die Zellwände zerstören und dann eben mit Amylase ganz normal weitermachen.
Und eine Frage, dann können wir sofort weitermachen. Ist mir gerade nämlich auch wirklich, also beim Sprechen kommt man ja immer auf die wildesten Sachen. Ja,
alles gut.
Ist ein Cream Ale mit Kartoffeln. Ich meine, du hast ja ein Kartoffelbier-Rezept in deinem...
Jetzt hol nicht wieder die Karte, Jan.
Nee, ich glaube heute gar nicht. Er hat doch nicht in die Richtung geguckt. Den Blick kenne ich jetzt.
Ich habe noch eine andere. Es lief alles nach Plan, aber der Plan war scheiße.
Die ist eigentlich noch geiler. Ja.
Ja klar, theoretisch geht es auch, aber das würde bei dem Punkt, das ist halt dann ein anderes Bier. Also
ist halt die Frage, ob der Geschmack, also wie das wäre wirklich interessant, wie das den Geschmack beeinflusst, ne? Ja. Weil man.
Was ich gerade noch sagen wollte, wenn es um Flocken geht, was auch einen Fehler ist, nimmt keine Cornflakes, weil Cornflakes sind nicht nur Mais, auch wenn der Ausdruck Cornflakes darauf hinweist, aber da ist genug Zucker noch mit drin und. Also Cornflakes ist nicht gleich Maisflocken.
Das haben wir im gelben Forum, haben das, glaube ich, noch bei meiner Recherche ganz viele geschrieben, irgendwie, dass die dann halt einfach Cornflakes Zucker reduziert oder zuckerarm dann genommen haben. Aber du
schießt halt die Stammwürze ein bisschen nach oben.
Es gibt ja dieses Samba, wie heißt Samba?
Samba Pale Ale.
Genau. Nee, da kann man ein bisschen drauf gucken, aber mittlerweile kriegst du ja eigentlich in Drogerie und so weiter, kriegst du auch Maisflocken komplett ohne Zucker. Das ist ist machbar, aber müsst ihr halt ein bisschen drauf gucken. Aber den Hinweis mit dem bei der Polenta mit dem Fettgehalt ist natürlich super, da zu gucken, sind die Spelzen entfernt oder die Keimlinge entfernt oder nicht? Wie ist der Fettgehalt? Genau. Auf jeden Fall mal.
Ich lese ja allein schon aus beruflichen Gründen immer ganz, ganz gerne die Nährwertangaben. Aber zum Beispiel auch ein super, super einfaches Rezept, um Fruchtbiere zu machen. Habe ich schon oft genug gemacht, wenn man es dezent halten will. Du brauchst ein ganz normales Weißbier zum Beispiel und kaufst dir Fruchtsaftkonzentrate. Die gibt es ja heutzutage auch in jedem Reformhaus. Da steht hinten der Zuckergehalt drauf und nimmst die zum Karbonisieren her.
Ja, ja, geil. Ich habe das mal so ähnlich gemacht mit Triple Sec. Da habe ich mir mal eine Gose gemacht und habe im Keck quasi so viel vorgelegt, dass der hat ja auch Zucker und habe es quasi damit karbonisiert und habe diesen reinen, also rein in Anführungsstrichen, aber diesen Orangengeschmack quasi mit drin gehabt. Das war echt cool. Also war ein schönes Bier.
Also ich hab Weißbier eben alles mögliche, Cranberry und auf die Art gemacht. Ich habe letztes Mal einen Weißbier mit Kirsche gemacht. Und das war super interessant, weil das ist, wie heißt die? Das ist eine spezielle Kirsche, die hier in den USA relativ bekannt ist, eine Sauerkirsche. Und ich habe mir einen Sirup davon gekauft, also kein Sirup mit Zucker, sondern reines Konzentrat, wenn du so willst. Und da war scheinbar eine Brettanomyces-Infektion drin, was uns raus und kracht, die aber in der Flasche aus solches keinen Effekt gehabt hat, weil wahrscheinlich die Wasseraktivität zu gering war und der Zuckergehalt zu hoch war. Aber das Bier hatte eindeutig einen Brettstich danach und hat auch relativ gut übervergoren. Also das ging überall hin. Aber war ein spannender Versuch. Also ich habe mich auch gewundert, dass der Flasche selber, also dem Sirup selber nichts passiert ist. Dass der wirklich so hoch konzentriert ist, dass auch das Brett damit nichts anfangen kann.
Aber ich glaube, das ist genauso wie bei Honig. Weil Honig kann ja von sich aus auch alleine nicht gären, außer du verdünnst ihn. Ne? Das ist wahrscheinlich derselbe Grund.
Aber Honig habe ich auch schon, ich habe Honigwein schon gemacht, das ist mit diesen bakteriostatischen Stoffen im Honig, das zieht sich, die Gärung zieht und zieht und zieht sich, weil das einfach so langsam vor sich
hin. Geduld mit Honig, ja.
Sonst die Hefe halt echt nicht zum Zug kommt irgendwie.
Richtig. Ja. Eine Frage hat uns noch erreicht von Öls Country Bunker. Keine Ahnung. Aber eine ziemlich spannende, wie ich finde. Eine Frage zu Cream Ale. Seht ihr die Möglichkeit, ein Cream Ale mit weniger Alkohol zu brauen? Falls ja, wo wären da eure Ansatzpunkte bei der Schüttung, Maischeschema und Hefe, um den Charakter eines Cream Ales zu erhalten?
Genau die Frage hatte ich ja auch vorhin im Kopf. Genau.
Ja. Finde ich ziemlich cool. Weniger Alkohol. Ich würde... Erster Gedanke ist natürlich höher maischen, um mehr langkettige Zucker zu kriegen, sodass die Hefe nicht so viel Chance hat, viel umzusetzen. Aber dann hast du halt direkt den Charakter von so einem Cream Ale, ne? Also dieses Crispe kaputt gemacht. Also finde ich schwierig tatsächlich, dieses Vorhaben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, ich meine, es kommt jetzt darauf an, was man unter wenig Alkohol versteht, weil ich meine, Cream Ale 4% oder BJCP, glaube ich, sagt 4,1 oder was auch immer,
4,2. Ja, genau.
Oder. Ja, genau.
Ist ja eh noch nicht so extrem viel Alkohol.
4,2. Aber
ich würde Stammwürzige halt ein bisschen runtergehen und dann halt hoch einmeischen.
Ja. Echt, würde es dann höher einmeischen?
Ja.
Ja gut, es ist halt schwierig, aber wenn man sagt, so selbst die BJCP-Guidelines geben ja 10,5 als niedrigste Stammwürze vor. Ja, also wenn man sich die so schnappt und dann landet man ja so ungefähr bei 4, sage ich mal. Das ist ja schon recht niedrig angepeilt. Also wenn man jetzt so vielleicht auf 10 oder 9 geht und normal meischt, dann ist man ja schon bei 3,5% ungefähr. Das ist ja schon relativ wenig und landet vielleicht trotzdem noch bei dem, was man so ein bisschen sich unter einem Cream Ale vorstellt. Wenn man es jetzt noch niedriger haben will, dann weiß ich nicht, Dave, hättest du noch eine andere Idee, als höher einzumeischen? Also ja, klar, die Hefe, die du benutzt, aber du willst ja trotzdem nicht. so ein cleanes Ja, okay,
erzähl. Also ich würde es so machen, ich würde auch die Stammwürze natürlich reduzieren, ganz klar. Mhm. Ich würde da vielleicht einfach die Schüttung noch mal ein bisschen anpassen. Ich würde da vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Spitzmalz, vielleicht ein bisschen Wiener, irgendwas, was so ein bisschen mehr Geschmack wieder mit reinbringt. Vielleicht sogar ein Carapilz. Irgendwie sowas.
Damit es nicht zu dünn wird quasi.
Genau, weil das wäre meine Befürchtung, dass es halt okay. Super wässrig wird. Ne?
Aber Spitzmalz wäre ja super, weil gerade wir hatten ja über diese Proteine gesprochen. Die würdest du ja mit reinbringen, gerade wenn du dann keine Eiweißrast vielleicht machst.
Genau.
Dann könnte das so eine kräftigere oder eine Vollmundigkeit, jetzt in Anführungsstrichen, aber ein bisschen kräftigeres Profil reinbringen. Stimmt.
Genau, was sagst du, Jan?
Ich glaube, dass halt Cream Ale ein schwieriger Stil ist, um ihn auch noch leichter zu machen.
Das ist aber schön diplomatisch ausgedrückt.
Ja, um nicht wieder meine Karte hochzuhalten. Genau. Ich denke halt zum Beispiel mit einem Grund, warum leichte Weißbiere so gut funktionieren und trotzdem schmecken wie normales Weißbier, ist halt, weil du relativ viel Aroma drin hast.
Ja.
Der Grund, warum leichte IPAs gut funktionieren, so Session-IPAs, ist, weil denen fehlt nicht so viel. Wenn aber das ganze Bier schon relativ schlank ist und du dann auch noch dünner wirst, dann wird es halt schwierig. Dann was sollte übrig bleiben? Also es ist natürlich, es funktioniert, aber es ist halt die Gefahr, wie Dave schon gesagt hat, dass es wässrig wird. Ja. Also sehe ich schon auch. Also es ist natürlich, du kannst mit Karamalzen dagegen arbeiten, aber du hast halt dann dieses Fenster zwischen, es wird wässrig und es ist irgendwo mastig, weil zu viel unvergehrbare Zucker drinnen sind, wird halt relativ eng.
Okay. Hast du denn schon mal so ein Cream Ale getrunken, was so leicht war? Also weniger Alkohol hatte, so 4,5, 4,2%?
Also nicht, dass mir bewusst aufgefallen ist.
Okay.
Das sind so alle eigentlich eher wie ein bayerisches Helles, so um die 5%.
Ja, das wird schon seinen Sinn haben, ne?
Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn das, also sonst würde ja die BJCP trotzdem nicht so einen großen Spielraum lassen. Das ist nämlich so ein bisschen, was ich mir so denke.
Ja, aber der Stammwürze ist schon krass, ne? Für so ein Bier über 3 Grad Plato Spielraum zu geben, ist schon ordentlich. Aber ja, deswegen, ein Ansatz wäre ja wirklich bei 10, 10,5 irgendwo. Also ich meine,
du oder 11 damit, vielleicht sogar noch.
Ja, aber er will ja damit auch nicht in den Wettbewerb, ne? Sondern er will das ja für sich machen. Das ja. Hört man ja so ein bisschen raus. Wenn du da mit 10, 11 Grad Plato rangehst, vielleicht einen Ticken höher eine Kombirast ansetzt,
genau.
Bei 67, 68 Grad irgendwie so, bist du, glaube ich, schon good to go.
Letztens einen interessanten Kommentar irgendwo gelesen, der erste dachte, das ist eine Verarschung, bis ich dann nachgefragt habe bei der Brauerei. Und zwar ging es darum, um alkoholfreies Bier herzustellen. Und die Brauerei nimmt einen Bock und entalkoholisiert den Bock. Und ich habe auch gedacht, ja, klar, ich meine, warum sollte man das erst machen? Machen die in der Tat genau aus dem Grund, weil sie halt sagen, der Geschmacksträger Alkohol ist weg. Und sie haben etliche Versuche gemacht und haben aber das geschmackvollste Alkoholfreie eben erzeugt, indem sie ihren Bock genommen haben, weil halt so relativ viel Geschmack drinnen ist und dann eben nur halt die Komponente Alkohol fehlt. Und das ist so ein bisschen jetzt übertragen auf ein leichtes Bier. Ich würde eher zu einem Bier tendieren, das mehr Aroma mitbringt, weil Alkohol ist Geschmacksträger. Mhm. Wenn ihr ein Bier habt, das sehr, sehr crisp, sehr schlank ist und da noch den Alkohol rausnimmt oder die Komponente Alkohol rausnimmt, habe ich im einen Extrem, ist es nur süß, weil es nur Restextrakt hat und wird dann so dieser typische Maische-Geschmack. Mhm. Oder es wird wässrig.
Ja.
Aber es ist keine Komponente mehr drin, die wirklich den Geschmack mitbringt. Also sehe ich schwierig.
Vielleicht versuche ich das aber mal, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich muss auch sagen, im Sommer.
Du bist jetzt gepackt, ne? Du bist jetzt getriggert.
Dave, hier, ich sag, tu Vanille rein, ins Bourbonfass. 2% Alkohol haben, weil das.
Wie viel?
Da kannst du auch bloß 2% Alkohol haben. Nee. Meine ich jetzt wirklich, weil du hast das Aroma halt vom Bourbon oder von der Vanille bringt was mit, was Körper auch irgendwie gaukelt. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, oder vielleicht dann zu sagen, wirklich dann das Basismalz halt echt, weiß ich, 50 Pilsener, vielleicht 40 irgendwie Wiener. Dann wird es aber durch die geringeren Stammwürze ja trotzdem noch relativ hell bleiben, 10% dann Mais, fertig.
Nur jetzt mal aus Extrem, als wir auf der Braukunst waren, war im Stand neben uns waren Hopster, die glaube ich sind von Kondrauer. Das ist dieses hopfengestopfte Mineralwasser.
Ah, Hopwater, das ist jetzt auch so ein Ding in Amerika,
ja.
Ne?
Hopwater, ja.
Der Witz ist, dass es wirklich funktioniert und ich meine, es ist ja genau das Extrem jetzt. Beim Wasser hast du ja wirklich ganz wenig Geschmacksträger. Mhm. Aber mit dem Hopfengestopften funktioniert es, weil du halt trotzdem dieses Frische vom Hopfen mitbringst. Mhm. Das ist, was ich gerade meine. Vielleicht würde es auch funktionieren.
Bisschen mehr Hopfen.
1% Alkohol, aber mehr Hopfen. Ich meine, mehr eher Richtung vor der Prohibition. So sehr ja. Schön, wo die 30 Bittereinheiten hatten.
Boah, okay, wow. Das stelle ich mir auch echt interessant vor.
Ja, aber du hast ja wieder mehr Alkohol, mehr Körper, ne? Dann brauchst du ja wieder ein bisschen mehr, was dagegen hält. Das kann ich, ja, das ist, glaube ich, cool. So ein Imperial Cream Ale.
Ja, Pre-Prohibition Cream Ale.
Ja, genau.
Es hieß ja auch mal Present Use Ale, fand ich auch interessant, den Namen, ne? Weil es halt nicht gelagert wurde, wie die Lagerbiere wahrscheinlich.
Ja. Also es ist eh spannend. Gibt es ja auch hier IPAs, das Valentine's IPA, die damals einen Alkoholauszug gemacht haben aus dem Hopfen. Eben, es ging halt wirklich darum, wie kriege ich Bier schnell aus der Brauerei. Und praktisch einen alkoholischen Hopfenauszug gemacht haben, statt Hopfen zu stopfen, geht auch schneller raus. Also ich meine, es sind wirklich so viele Sachen, wo man heute sagt, oh, tolle Technologie, es ging ums Geld machen. mit Jack Daniels über Kohle filtriert, ja, genau aus dem Grund, damit schneller aus der Brennerei rauskommt.
Krass, ja. Abgefahren.
Du musst das nur richtig verkaufen, wo sich der Kreis wieder schließt. Marketing, ne?
Marketing, ganz wichtig. Dann haben wir jetzt noch eine Zutat. Wir haben schon drüber gesprochen, aber das war eigentlich die Hauptfrage, die kam. Welche Hefe ist geeignet? Oh, ja. Welche Hefe sollte man einsetzen? Welche Gärtemperatur? Und es kam sogar die Frage, wie sieht es mit einer Quaik aus, wenn auch nicht stiltypisch? Also ich für meinen Teil, ich hatte die...
Escarpment Labs.
Ich hatte ja halt quasi die Mischkultur angewendet. Genau. Grundsätzlich würde ich, glaube ich, eher zu einer US05, also zu einer cleanen, obergärigen Hefe tendieren und die relativ kalt vergären, anstatt eine untergärige, relativ warm, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil in meinem Kopf spielt sich ab, okay, wenn ich eine untergärige, ein bisschen wärmer vergäre, dann kriege ich Fruchtester rein und die will ich im Cream Ale nicht haben. Deswegen nehme ich lieber eine obergärige und vergäre die so kalt, wie es geht, um dieses cleane Profil reinzukriegen. Meine 50 Cent dazu. Dave, ich weiß genau, du hast es genau andersrum gemacht, gerade bei den letzten Versuchen, ne?
Ja. Genau, also ich hatte ja vorher bei meinem ersten Sud diese angebliche Hybrid-Lagerbehefe, diese San Francisco-Lager, wo ja auch viele Hobbybrauer am Anfang drüber stolpern, weil die ja irgendwie bis 20 Grad oder so als Gärtemperatur angegeben wird. Und ja, klar kann man die dann benutzen bei einem zum Beispiel San Francisco Steam-Bier zum Beispiel, ne, beim California Common oder so, aber es ist halt dann was ganz anderes. Ich muss jetzt aber wirklich sagen, ich habe ja auch dann zwei Hopfen miteinander verglichen und ansonsten wirklich die Parameter komplett gleich behalten. Ich finde eigentlich, also ich habe es aber auch unter Druck vergoren, ein kleines bisschen, ich glaube 0,5 Bar, 0,3 am Anfang oder so, es war schon sehr, sehr clean. Also ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt genau wie ein Lagerbier geschmeckt hat, aber wirklich so krass ähnlich.
Aber du hast unter Druck vergoren, ne?
Ich habe genau 0,3 PSI oder ja, 0,3 Bar, meine ich.
Ja, okay.
Ja, also es war nicht viel. Ich weiß nicht, ob das schon ausreichen könnte, Jan, um da Ester wirklich wirkungsvoll zu unterdrücken, aber vielleicht hat es ein bisschen geholfen.
Also ich würde es natürlich diplomatisch sagen, ich würde die White Labs Cream Ale Hefe nehmen.
Ja.
Ja, aber klar. Ich denke mir auch, also ich würde auf jeden Fall eine obergärige Hefe nehmen, die ich kalt vergehe, als eine untergärige Hefe, die ich warm vergehe. Das, also wer schon mal um drauf auf das California Common zurückzukommen, das ist kein cleanes Bier. Mhm. Also die und das ist ja auch Absicht, dass es kein Clean ist. Oder
genau.
Damals aus der Not entstanden, aber es ist Absicht, dass das Bier hier kein cleanes Bier ist. Mhm. Also von daher würde ich, wenn ich jetzt keine Cream Ale Hefe kriege, ansonsten das eine Kölsch Hefe, eine Altbier Hefe oder was nehmen, die relativ clean vergärt.
Ist ja schon die Hybrid Hefe, genau. Ja, genau. Die kennt sich ja da eigentlich aus. Ja. Ja. Das wäre eigentlich auch mal witzig. Ja, stimmt.
Cool. Was da durchaus auch wieder interessant werden könnte, wenn man jetzt die beiden Fragen verknüpft, ist halt, dass ja, wenn ich keinen Geschmack reinkriege, weil ich mit der Stammwürze so weit unten bin und wenig Alkohol, vielleicht kann ich mit der Hefe was machen. Mhm. ohne jetzt eine Hefe vorschlagen zu wollen, aber da könnte man durchaus spielen, weil natürlich Hefe auch Aromen bringt. Weil das sind wir beim leichten Weißbier oder beim alkoholfreien Weißbier, warum das relativ gut geht, weil du halt das Aroma einfach hast.
Ja. Gerade weil auch Quaik angesprochen würde, da fallen mir wieder die zwei klassischen Vertreter ein, also Crispy und Lutra.
Mhm. Die Oslo sehe ich aber auch irgendwie.
Ja, stimmt, die Oslo, warum? Ja, die habe ich in dem Fall vergessen. Stimmt, die Oslo eigentlich sogar fast noch mehr als
die Lutra. Die macht ja halt viel Glykogen, produziert die ja, und dieses Glykogen gaukelt halt Mundgefühl vor, obwohl der Enzeger ja gerade, das ist.
Passt da sehr gut, genau. Also passt auch grundsätzlich, glaube ich, ganz gut zum Maisgedanken oder Reisgedanken, dass man so ein bisschen eine gewisse Vollmundigkeit irgendwie reinkriegt. Die Oslo kann ich mir gut vorstellen, stimmt?
Ja, ja. Ist cool.
Das wird der Bernd jetzt natürlich wieder anders sehen.
Aber der Bernd sieht, glaube ich, 80% unseres Podcasts anders.
Ich wollte speziell, wenn es um die Quaik geht. Weil da
aber solange er dazukommt, wenn wir ihn einladen, ist alles okay.
Ich wollte gerade sagen, dann ist es ja nicht so schlimm. Das scheint ja nicht so schlimm zu sein.
Genau. Der macht dann immer so alle, weiß ich nicht, zweimal hat man schon dabei, ne? So alle 20 Folgen, alle 10 Folgen macht er seinen Rundumschlag bei uns und dann ist wieder gut. Dann
ist wieder gut.
Ja. Sehr schön. Ja, Dave, wollen wir noch mal so einen kurzen Abschluss machen, wie wir uns ein Cream Ale vorstellen und dann unseren kleinen Goodie noch in den Raum schmeißen?
Ja, gerne.
Ja, also Stammwürze würde ich, wie gesagt, so bei 12 Grad Plato ansiedeln, vielleicht 12,5. Ich würde es eher ein bisschen höher sehen als das, was die BJCPs vorgeben, was bei 10,5 liegt. Ich würde es eher ein bisschen mittig, ein bisschen höher ansetzen, genau.
Ja, also ich habe jetzt auch meine Cream Ales alle mit 12 Plato ungefähr eingebraut, plus minus. Ich werde mal demnächst mal so auf 11.
Ein stärkeres?
Ein leichteres, okay. Leichteres mal, genau. Ich könnte mal bauen so Herbst und so mit, weiß nicht, 5,5 bis 6% könnte ich mir auch noch irgendwie geil vorstellen.
Genau, weil wir gerade drauf gekommen sind, ich könnte mir das auch gut vorstellen.
So ein bisschen mehr Geschmack nochmal.
Richtig, genau. Gerade so Richtung August, Oktober, irgendwie so da, so in dem Dreh, könnte ich mir vorstellen, genau.
Ja.
IBUs, cool. IBUs habe ich relativ dezent gemacht. Ich glaube, ich lag bei 15.
Ja, ich war auch bei 16 oder 17. Ja,
also viel mehr sollte es nicht sein. Je nachdem, wenn man vielleicht mit der Stammwürze hochgeht oder anders maischt, um es vollmundiger zu machen, dann vielleicht ein bisschen mehr dagegen packen, aber so 15, irgendwo so in dem Dreh bis maximal 20. Ja. Ich meine, da merkst du den Unterschied.
Ich wollte gerade sagen.
IBU, die musst du auch erstmal schmecken, ne?
Ja.
Bier-Sommelier hin und her. Ich glaub, wenn du das schmeckst, dann bist du echt der absolute King. Aber wenn man da sich rein rechnerisch da irgendwo ranpischt, dann passt das.
Genau.
Schüttung vielleicht, oder? Dave, wir haben uns ja schon viel, viel drüber ausgetauscht. Ich glaube, wir sind aber auf einen Konsens gekommen, weil ich halt das krasse Gegenteil zu, nicht unbedingt das krasse Gegenteil zu deinem, aber schon das ein bisschen ausgereizt habe. Thema Mais. Ne?
Genau, also was ich halt einfach machen würde, ist halt überwiegend ein leichtes Basismalz, ne, Pilsener, Pale Ale, so zu 80 bis 95%, dazu dann eben Mais, Reis oder auch Zucker tatsächlich, habe ich auch gesehen, dass es manchmal gemacht wird, um halt einfach den Körper nochmal so ein bisschen so quasi schlanker zu machen. Wird ja auch bei Lightlagerbieren gemacht. Man könnte es auch komplett ohne Adjuncts machen, aber dann würde es ja dann, wie der Jan auch vorhin gesagt hat, eher ein Blond Ale eigentlich sein, ne? Also wenn man es dann noch stärker hopfen würde, dann ist es eigentlich schon wieder, hat so diese
fließender Übergang, ja.
Genau. Dann auf jeden Fall dann eben mit einer Kombination aus Maisflocken, Polenta, Instant Polenta oder Grits oder auch gerne Reisflocken halt brauen. Was ich auch gesehen habe, und das, da habe ich mir auch tatsächlich den Podcast angehört, den packe ich auch noch mit in die Shownotes mit rein, ist vom Experimental Brewing Podcast. Die haben eine Folge über Malted Corn gemacht, also über Maismalz. Und da gibt es halt wohl irgendwie eine Melzerei.
Die sind auch eine Hausmalz. Die machen auch Maismalz.
Ach, cool. Und das Krasse ist halt, die machen nicht nur einen Basismalz. Die machen aus diesem Mais, machen die Karamellmalze, Röstmalz, also wirklich alles.
Okay. Aber hast du immer den Maischarakter dabei? Ist es dann so?
Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, beim Basismalz schmeckst du es schon auf jeden Fall raus. Mhm. Die haben zum Beispiel auch irgendeine Brauerei gehabt, die das zu 100% in dem Saison verwendet hat.
Das ist auch
geil. Na, also 100% Maismalz, schön hell gedarrt irgendwie und dann, genau, und ansonsten kannst du auch wohl mit dem Karamellmalz wirklich super gute Biere brauen und der Vorteil ist halt eben, ne, keine Cereal Mash, kein Filofanz notwendig, du kannst es halt direkt reinhauen und der Maisgeschmack ist wohl auch nochmal ein ganz anderer, also der ist wohl nicht intensiver, aber doch schon auf jeden Fall sehr präsent.
Meine AirPods sind gleich leer, wir müssen ein bisschen dranbleiben.
Okay.
Genau. Also festzuhalten wäre, glaube ich, wenn man Mainz getrunken hat, und du hast es ja getrunken, Dave, dass man so bei 10%, 12%, vielleicht 15% Mais irgendwo sich einpendelt und den Rest auf Basismalz packt. Ich glaube, dann hat man eine ganz gute Mischung drin.
Genau, genau. Was, wie gesagt, manche auch noch machen, ist so ein bisschen Wiener oder Münchner, aber maximal 5%, also weil dann die Farbe und der Geschmack halt einfach zu intensiv wird. Kann ich mir aber auch vorstellen. Einfach mal ausprobieren.
Versuch
macht klug.
Genau.
Genau. Genau, manche Verfahren haben ja schon wirklich genug erzählt. Kochzeit, circa 60 bis 90 Minuten. Man möchte das ja relativ klar haben und eine längere Kochzeit trägt wohl auch dazu bei, dass halt mehr Proteine halt ausfallen, habe ich so gelesen, dadurch, dass das Bier dann halt auch klarer wird am Ende, oder Jan?
Ja, also Proteine wirst du aus, aber natürlich auch, ich meine, wenn du Mais drin hast, du wirst ja auch dann DMS austreiben, ausstinken wieder draußen.
Ah, stimmt, ja, genau.
Wobei ich auch tatsächlich mal mit 20 Minuten nur gekocht habe bei meinem ersten Cream Ale, es ging, also es war, also ich habe es jetzt nicht rausgeschmeckt, ein paar andere Leute, die es getrunken haben, auch nicht, aber gut, da kann man sich drüber streiten, ne? Eher, wahrscheinlich innerlich, okay, nein, alles gut. So, Hopfengaben. Genau, also da kann man halt auch verschiedene Sachen machen. Vor der Würze Hopfung allein, um die Bittere einzustellen. Man kann auch eine Aromagabe machen, würde ich auch mal auch eigentlich meistens machen, bei 5 bis 10 Minuten, seltener Dry Hop. Was die Sorten angeht, hatten wir auch schon ein paar genannt. Man kann auch zum Beispiel Cluster nehmen, das ist die erste amerikanische Hopfensorte, die es so gab, Jan. Das ist richtig, ne? Okay, dann haben mich meine Quellen dann nicht enttäuscht.
Das wäre dann so richtig klassisch, das wäre eigentlich cool, ne?
Ja, ich habe auch noch nie ein Bier mit Cluster gebraut oder getrunken.
Ich schon, in California Common habe ich damit gemacht.
Oh, du hast da was schon gebraut?
Natürlich, schon zweimal.
Das ist ja so oft, wie ich ein Cream Ale fast gebraut.
Eigentlich wollte ein helles brauen, aber der Stromausfall und Kühlschrank.
Und ein bisschen Oxidation und zack, war es ein California Common.
Genau, Northern Brewer wäre auch noch eine Möglichkeit, auch den kann man nehmen. Alternativ quasi alle milderen Hopfensorten, wie zum Beispiel jetzt die Hallertauer Hopfen, Magnum, Perle, Tettnanger wird ja auch übrigens in der Hallertau angebaut, was ich ganz witzig finde. Genauso wie Tettnanger, Hallertauer Hopfen halt auch in den Tettnanger angebaut wird. Ja. Mittelfrüh, ich kann mir vorstellen, also Saaz wird auch, denke ich, funktionieren genauso wie vielleicht sogar englische Hopfensorten, aber da würde ich jetzt auch sagen, eher weniger von nehmen. Bist du noch da?
Ja, ich höre euch jetzt gerade auf laut. Es kann sein, dass der Ton ein bisschen schlecht ist, deswegen switche ich gerade auf andere Kopfhörer.
Okay, dann mache ich jetzt einfach erstmal kurz noch weiter. Ist ja, wir sind ja auch fast
fertig. Du machst einfach weiter, genau.
Genau, ich habe ja sonst auch Styrian Wolf genommen und ich finde auch der passt ganz cool. Also slowenische Hopfen kann ich mir auch vorstellen, weil die einfach wirklich ja eine sehr hohe Grasigkeit auch haben mit so einer leichten Fruchtnote. Also wenn ihr da einen kleinen Twist haben wollt, könnt ihr auch den natürlich mit reinnehmen. Und ihr müsst natürlich auch keine Single Hop Biere machen. Also auch so ein Cream Ale, da kann man auch mal zwei Sorten miteinander blenden. Hefe und Gärung noch ganz wichtig. Also hoher scheinbarer Endvergärgrad ist natürlich gewünscht, dass die Biere halt einfach schön schlank und crisp werden. Wie gesagt, ihr könnt ein Lagerhefe warm nehmen. Tommy hat auch für seins oder für unseren Sud die L17 Harvest von Imperial Yeast genommen. Die war wirklich auch sehr, sehr clean, sedimentiert super gut. Mhm. Die 3470 hat leider ein bisschen länger gebraucht, um zu sedimentieren. Ist auch nicht ganz so klar geworden, aber geht auch auf jeden Fall sehr gut. Oder halt zum Beispiel San Francisco Lagerhefe, auch die könnt ihr ja ganz gut nehmen, die WLP 810. L-Hefe kalt, US05, die Dita von Imperial Yeast, das ist eine Kölsch-Hefe, die GO3 oder die OGA9, hatte ja auch Jan schon gesagt, auch super eine gute Alternative. Oder halt eben einen Blend nehmen. Ja, und Ausschank noch ganz wichtig, könnt ihr natürlich auch beides machen, Keg und Flasche, zwangskarbonisieren oder spunden. Ich habe es unter Druck vergoren im Keg, da kommt jetzt auch übrigens auf meinem Blog ein sehr, sehr langer Beitrag zu raus. ja, ich bin schon bei 1300, 1500 Wörtern und da kommt noch ein bisschen was. Also, aber ist halt, da gibt es ja auch viel zu beleuchten bei der Thematik, ne? Welchen Druck nimmt man, bla 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 bla.
Der wird genau. die SEO-Lampe dann rot. Ich glaube, 900 Wörter mehr sollte man nicht reinpacken, aber alles gut,
Dave. Ja, früher war es halt so, dass man gesagt hat, SEO-Artikel müssen lang sein, das ist heute nicht mehr so, ja. aber es ist auch nicht schlimm, wenn die lang sind, sagen wir es mal so.
Nein.
Ja, aber weil wir gerade geredet haben über vor der Prohibition, nach der Prohibition, ich habe gerade nebenbei eine alte Werbung gerade hier gefunden, Neuweiler Cream Ale aus Allentown, Pennsylvania. Die machen Werbung damit, contains not less than 7% of alcohol by volume.
Wow. Also
die machen Werbung damit, dass es mindestens 7% Alkohol hat.
Also wie so ein Fest-Cream Ale.
Ja, also es war vor der Prohibition, das ist 1920, ist die Werbung. Also es ist vor der Prohibition war das durchaus, hatte man es lieber stärker.
Abgefahren, ne? Ja gut, kein Wunder, warum dann die Prohibition kam, ne?
Es wurde halt gut gesoffen.
Ja, ich glaube, dann haben wir auch schon so ziemlich alles zu dem Thema beantwortet, zumindest inhaltlich. Ich meine, ihr habt ja in den letzten Monaten gemerkt, das ist ja immer auch mehr bei uns ein Thema geworden, einfach weil wir da beide einen Narren dran gefressen haben an dem Stil. Und da wird es auch in Zukunft noch ein bisschen was zu geben.
Und wer sich jetzt ganz leicht machen will, der hat jetzt die Möglichkeit,
ein... Das ist ganz leicht und ganz cool.
Ja, wer sich jetzt quasi kein eigenes Rezept zusammenbasteln möchte, der hat die Möglichkeit, bei uns bald drei Braumischungen verlost von Pfalzmalz. Der Dominik unterstützt uns da wieder wunderbar und passt natürlich super zum Thema. Es wird eine Cream Ale Braumischung geben und wir haben bei Instagram bald 1000 Follower zusammen. Ich glaube, es fehlen noch 5 oder 4.
Genau, 5 Stück noch heute, Stand heute, ja.
Genau, und sobald wir die 1000 haben, wird es dann eine Verlosung geben und ihr könnt eine von 3 Braumischungen zum Thema Cream Ale gewinnen und die kriegt ihr dann sehr, sehr cool nach Hause geliefert von Pfalzmalz.
Genau, und dann könnt ihr auch tatsächlich einfach schön ein Cream Ale im Sommer dann oder im Frühsommer genießen, also ne? Je nachdem, wie durstig ihr seid.
Richtig. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nicht gewinnen solltet, aber ein Cream Ale braut und da irgendwie durch uns drauf gekommen seid, verlinkt uns gerne. Wir freuen uns drauf und da mal reinzuschauen.
Genau, also die Braumischung wird es auch danach tatsächlich dann regulär zu kaufen geben beim...
Selbstverständlich.
Dominik, also... Ja, würde uns freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Genau, dann auf jeden Fall bei Instagram schön markieren. Das freut uns auch immer, das einfach so mit zu verfolgen.
Genau.
Ja.
Ja, und es noch zu sagen.
Eine Sache noch. Ja, Dave,
du darfst.
Ganz kurz.
Du darfst,
ich hab's. Das Thema Gläser wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Auch wenn es jetzt lang. Das ist ja ein Thema, was uns auch schon lange verfolgt. Aber um es kurz zu machen, wir sind ja jetzt wieder dran und es wird auch ernst, Leute. Also, wenn ihr Bock habt, bitte schreibt uns da. Wir werden dann, denke ich, wir werden wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen werden wir die bestellen. Das wird dann auch sicherlich, ja, ich weiß ja nicht, ob du dich damit auskennst, Jan, aber wahrscheinlich dauert das ja auch schon mal so einen Monat oder 2, bis die dann fertig sind. Aber wir machen nur eine kleine Auflage von 150 Stück.
Kommt immer drauf an. Also die.
Wir müssen ja in Vorkasse treten. Wir müssen erstmal gucken, wie das läuft.
Ja, deswegen. Und wir können jetzt nicht irgendwie bei Paul in Dillhausen zehntausende Gläser lagern.
Nee, das stimmt. Glaub, zehntausende nicht, aber ein bisschen Platz wäre schon, aber ja.
Der muss ja auch nicht sein, ne?
Richtig, genau.
Sonst hat der Dave wieder hier nichts im Kühlschrank, ne? Aber die Gläser stehen da.
Genau. Nein, also da wisst ihr auch Bescheid, weil wir kriegen immer wieder die Fragen rein. Gläser, es wird ernst, es wird wirklich ernst. Wartet mal noch ein bisschen ab.
Genau, aber wenn ihr schon Interesse habt, schreibt uns gerne. Also ja. Dann können wir für euch da in Zukunft näher auf den Laufenden halten und ja, wir freuen uns.
Genau. Bleibt uns zu sagen, danke Jan.
Danke Jan.
Dass du unser Gast warst. Wieder, es war wieder so ein schöner Abend. Die Zeit ging wieder rum wie nix. Ich gucke hier gerade auf die Uhr und denke mir nur oh Mann, haben wir schon wieder viel aufgenommen.
Ich hätte gerne auch länger aufgenommen.
Ja, ich auch. Ich habe hier auch 3 Bierchen getrunken. Die gingen auch weg wie nix. War wirklich wieder ganz, ganz toll.
Ja, für mich ist es ja erst früher Abend, für euch ist dann morgen wahrscheinlich in der Früh wieder, das war wieder ein Bierchen zu viel.
Ich gehe jetzt dann mal lieber schlafen demnächst, ja.
Nee, war wieder echt, echt schön, also gerne wieder, vielleicht mal mit Bernd.
Ja, das haben wir uns auch schon überlegt. Wir hatten letztens auch schon überlegt, dass wir vielleicht mal noch 1 oder 2 mehr Gäste mit reinnehmen und wie eine kleine... Talkrunde. Ja, irgendwie so zu einem bestimmten Thema bringen. Ich glaube, du wärst dabei, oder Jan?
Ja, klar. Gerne.
Ich hätte schon ein Thema, Lagerhäfen warm vergären.
Ja, gut.
Das ist eine Diskussion, da gibt's das.
Nee. Da steigen gleich ein paar mit 180 Puls ein. Das ist. Nein, aber das haben wir auf jeden Fall. Das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, dass wir das irgendwie mal angehen. Der ein oder andere hatte das auch schon angefragt, gerade so mit den Stargästen wie dir, Jan, oder mit dem Bernd, vielleicht auch den Daniel Stenglein, so in die Richtung,
Tommy.
Irgendwie mal ein Thema anzuschneiden und so einen richtigen Nerd-Talk zu machen. Ich glaube, das wird ganz cool.
Eine letzte Frage habe ich noch an dich und nicht von mir, Jan. Du musst sie auch nicht beantworten.
Wir können es auch rausschneiden.
Genau. Der Tommy hatte gefragt, warum du denn aus der Hobbybrauergruppe, aus der Facebook-Gruppe raus bist.
Lange Geschichte, aber relativ kurz. Der Grund ist ganz einfach, weil der Hans Holle so alle ja, wie so, nennt man sowas, Besitzer der Gruppe des Namens. So alle paar Monate mal, warum auch immer, irgendwie durchdreht. Und ich habe mal wieder irgendwas geschrieben, das er dann wortlos gelöscht hat. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, warum? Und ja, darauf muss er nicht antworten. Das kann ich mit irgendjemand anders klären. Und das hat er bei mir, glaube ich, schon zwei oder dreimal gemacht. Und ich habe dann einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Kindergartenspielereien. Weil dann soll er sich selber überlegen, dass er seine Gruppe am Laufen hält. Ich habe relativ viel Zeit auf Facebook verbracht und habe relativ gerne mein Wissen geteilt, aber wenn das nicht gewollt ist von ihm, dann halt nicht.
Da ging es irgendwie um ein Bild, ne? Also irgendwie mit so Fofo.
Es war ein Bild vom Rathaus von München, wo hier
Anton
Reinheitsgebot und sonst irgendwas, weißt du, wo du sagst, okay, es hat doch absolut was mit Bierbrauen zu tun. Ja. Und er ist dann aber auch nicht in der Lage, ich will auch nicht zu viel sagen, keine Alles Ahnung, ob er zu viel getrunken hat oder sonst irgendwas, das kommt wirklich so in regelmäßigen Abständen vor. Das hat er ja mit dem Dirk
gemacht. Ne?
Und das hat er bei mir zwei, dreimal gemacht und irgendwie, das ist so, ja, einfach nicht richtig.
Ja.
Okay. Ja. Aber vielleicht kommt ja demnächst was Neues, vielleicht kommt ja eine andere Gruppe oder sowas.
Ja, ganz vielleicht, ne? Ja,
also man munkelt. Man weiß es ja nicht, ne?
Was? Da wissen jetzt zwei schon wieder mehr als ich, aber gut.
Mehr gerne, wenn die Mikrofone aus sind. Sehr gut. Okay, die armen Zuhörer. Okay, liebe Leute, danke für eure Aufmerksamkeit.
Also wer bis hierhin wieder zugehört hat, vielen, vielen Dank.
Dem müssen wir auch mal so E-Mail ausgeben.
Dem gebührt ein Glas. Nein, wir übertreiben es nicht. Also, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Runde.
Bis dann, ciao.